Ein herzliches Servus und Moin Moin zu einer neuen Folge vom Brettspiel-News-Podcast-Team. Das ist tatsächlich Folge 2 unserer kleinen Miniserie. Wir wollen über die Essen-Spiel 2026 Preview-Liste sprechen. So ein paar Titel, über die wir uns freuen. Ein paar Titel, wo wir denken, das könnte vielleicht ein paar Leute interessieren. Und das mache ich nicht alleine. Nein, wie in Folge 1 haben wir gedacht, die Konstellation war eigentlich ganz witzig, das behalten wir bei. Mit mir virtuell zugeschaltet sind Dani, Nils und mal wieder unser Gast, der Stefan. Ich grüße euch.
Ja, moin.
Hallo zusammen.
Du hast aber direkt was unterschlagen, Tobi. Ihr findet einfach keinen anderen, der sich mit euch abgeben möchte.
Ach, ich schieb das noch so unter den Deckmantel. Es sind noch Ferien in manchen Bundesländern, da ist einfach die Terminfindung schwierig.
Machen wir das so.
Aber wir haben dich gerne an unserer Seite, nachdem wir wirklich in der letzten Folge eine sehr diverse Mischung hatten an Spielen. Gerade deine Spiele, da denke ich mir dann manchmal auch, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, wenn das schon mal Crowdfunding-Projekte manchmal waren und du ja auch schon viele Spiele angespielt hattest. Ich bin mir heute auch ziemlich sicher, da werden wir ein paar Perlen dabei haben, die vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm hat oder nicht in den meisten Preview-Listen auftauchen von so manch anderen Kanälen. Und ich denke, wir fangen einfach mal direkt an. Zufallsgenerator ab. Und wenn du möchtest, Dani, darfst du gerne anfangen mit einem Spiel, worüber du gerne sprechen möchtest.
Ja, gerne. Ich fange auch direkt mit einem Spiel an, das ich nicht nur rausgesucht, sondern tatsächlich schon gespielt habe. Also ich kann wirklich ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar Orbita von Geonil, ist illustriert von Dooming, ist jetzt bei Haber rausgekommen vor kurzem. Ist ein Zwei-Spieler-Spiel und wir haben es mit einem Kartenspiel zu tun und spielen Astronomen, die Bewegungen vom Planeten beobachten, die sich auf einer Umlaufbahn bewegen und deren Einfluss so halt sinkt und steigt und wir möchten damit möglichst gute Vorhersagen machen. Das machen wir, indem wir die Karten, es gibt 4 Planeten in 4 Farben. Zu jedem Planeten gibt es 7 Karten. Die werden auf die 2 Spieler zufällig verteilt. Und so wie man die Handkarten auf die Hand bekommt, müssen sie auch bleiben und dürfen nicht sortiert werden. Und man spielt dann abwechselnd eine Farbe aus. 1 bis 3 Karten jeweils. Also wenn ich 2 Karten einer Farbe nebeneinander habe, muss ich die auch beide ausspielen. Und ab 4 Karten auf der Hand von einer Farbe nebeneinander darf ich halt auswählen, wie viele ich spiele. Und mein Mitspieler oder meine Mitspielerin muss eine andere Farbe spielen. Und das, was wir gespielt haben, wenn ich 2 Karten gespielt habe, bewege ich den blauen Planeten, wenn ich blau gespielt habe, 2 Felder voran. Jetzt hat mein Gegner den pinken Planeten gespielt, hat eine Karte gespielt, dann geht der 1 voran und dann wird auf dem Orbit geguckt, welcher Planet jetzt auf dem Feld ist mit der höheren Zahl und die Person bekommt die Karten. Es ist ein bisschen, fühlt sich an wie Stiche sammeln zu zweit, aber hat einen ganz coolen Kniff dann in der Punktewertung. Es bringt mir gar nichts, super viele Karten zu haben. Ich möchte nur so ein bisschen mehr haben als mein Mitspieler, weil ich kriege so viele Punkte in der jeweiligen Farbe, wie der andere Karten hat, wenn ich mehr habe. Das heißt, ich möchte immer möglichst knapp nur mehr haben als die andere Person. Und das ist eine super interessante Art zu denken, die mich jetzt auch so an kein anderes Spiel erinnert hat, als wir das gespielt haben. Das fand ich total spannend. Ich habe es einfach mitgenommen, es war so ein Coverkauf. Ich fand das optisch einfach total ansprechend und da so ein kleines Spiel haben wir im örtlichen Spieleladen einfach mal eingepackt und ausprobiert. Und ich finde es super spannend und interessant, wie man das dann so taktiert, wann man welche Farben rauszieht, um dann vielleicht eine gute Kombi wieder, dann rucken wieder vielleicht mehrere grüne Karten zusammen, dann kann ich da gleich mehrere auf einmal spielen und so. Und man muss bei dem Orbit halt schauen, der steigt halt, ich glaube, bis auf 7 und dann geht's halt wieder runter. Das heißt, wenn ich den dann weiter bewege, sinkt der wieder im Wert und die anderen sind dann mehr wert. Das ist halt ein sehr interessantes Taktieren. Ja.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Ist Blau deine Lieblingsfarbe?
Ja, tatsächlich.
Gleich schon mal den ersten Insider rausgehauen. Folge 1. Also da müssen sich jetzt alle die erste Folge nochmal anhören. Ja, nee, es ist wirklich sehr, sehr blau.
Ich habe witzigerweise neulich was über das Spiel gelesen und es hatte mich auch neugierig gemacht. Aber irgendwo war dann wieder dieser Stichspielvergleich, den du ja gerade auch so ein bisschen gebracht hast, und dann hat es mich wieder abgetönt, weil ich Stichspiele so überhaupt nicht mag. Ich bin aber auch immer so ein bisschen halt auf der Suche nach kleinen, kurzen Zweispielerspielen. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, klingt eigentlich ganz witzig. Vielleicht ist es doch mal ein Versuch wert.
Also mein Mann mag Stichspiele auch überhaupt nicht. Und ich würde mal sagen, ihm gefällt das Spiel besser als die meisten anderen Stichspiele, die wir haben. Er ist noch nicht so richtig hundertprozentig warm damit geworden, weil er sagt, so diese Art zu denken ist irgendwie ganz anders. Und er weiß noch nicht, ob es seins ist. Müssen wir noch ein paar Partien spielen für. Aber meine Mama hat es zum Beispiel total abgeholt. Die fand das auch interessant. Und es ist nicht, ich verstehe, wo dieser Vergleich herkommt, weil es sich so ein bisschen so anfühlt, aber es ist nicht wirklich ein Stichspiel. Es fühlt sich mehr wie so ein Duellspiel an. Ja. Aber ich kann es einfach schwer vergleichen, weil ja, es ist eine ganz spannende Art, die ich jetzt so von keinem anderen Spiel kenne bisher.
Die 15 Minuten passen, die da draufstehen?
Ja, das geht wirklich zügig.
Also jetzt, wo ich, also ich habe das gesehen, weil es auch zum großen Hubber-Portfolio in diesem Jahr gehört. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich blase immer wieder in das gleiche Horn, wie erstaunt ich bin, dass Hubber jetzt so auftritt. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und dann habe ich mir das noch nicht so genau angeschaut, weil es wirklich viele Spiele sind in dem Portfolio. Und jetzt sehe ich aber den Autoren Geoniel. Und dass der unter anderem auch Jekyll versus Hyde, Jekyll and Hyde und Faust versus Mephisto gemacht hat. Also auch was so im besonderen Stichspielmilieu schon gut ankommt. Und was ich sehr gefeiert habe im letzten Jahr oder auch in diesem Jahr effektiv, The Yellow House von Landu. Wo kam das denn nochmal auf Deutsch raus? Müsste ich nochmal rausgucken. Aber das, jetzt wo ich das gesehen habe, das Spielmaterial von Orbita, das hat mich so an das Gelbe Haus erinnert, weil es auch so eine Art von Stichspiel ist, aber sich überhaupt nicht so anfühlt und du eigentlich nur blanke Farbkarten spielst und die Anzahl der Farbkarten so besonders sind. Und da habe ich jetzt hier sehr, sehr viele Parallelen gesehen. Und noch einen letzten Punkt. Von Geoniel kommt tatsächlich auch noch ein weiteres Zwei-Personen-Stichspiel im diesjährigen Line-Up raus. Das Phantom der Oper. Also da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, nachdem du jetzt hier so Orbita gepitcht hast und ich das Gelbe Haus so, ja, nicht feiere, aber ich finde das echt einen ganz interessanten Kniff, was dieses Spiel hat. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Das würde ich gerne auf der Messe mal live ausprobieren. Da hat man bestimmt mal die Gelegenheit beim Haberstand. Stefan ist nicht so deins, oder?
Ja, ich versuche mir gerade so lange die Bilder anzugucken, dass mich irgendwas catcht, aber irgendwie, ich weiß nicht, dann wurde auch noch Haber gesagt, aber ich weiß, Haber bringt jetzt immer mehr richtige Spiele raus. Ich habe letztes Jahr auch ein Haber-Spiel gekauft, aber das war für meinen Sohn. Ja, also Stichspiele bin ich nicht abgeneigt, ne? Hier gerade so Rebel Princess oder sowas, das feiere ich immer noch richtig gut.
Das ist auch eine Ausnahme, bei mir auch, witzig.
Da freue ich mich auch jetzt bald auf Zombie Princess, noch auf den Nachfolger. Ja, aber ich gucke mir das immer noch an, das Spiel, aber irgendwie passiert nichts. Also, ja, sorry.
Ich habe es gesehen und war sofort gecatcht. Ich fand es optisch total toll. Ich fand das Thema so Astrologie, fand ich sofort spannend. Astronomie, Astrologie, so wenn sie Themen in diese Richtung, irgendwas mit Sternkunde und auch so diese Mischung hier aus diesem, ja, wir interpretieren vielleicht ein bisschen was rein. Ist ja gar nicht so klar, ist es jetzt wirklich wissenschaftlich oder ist es, weil das Thema ja auch nur so drüber gelegt, aber hat mich halt einfach sofort angesprochen. Wir gucken da irgendwie in die Sterne und haben da schön diesen glitzernden Effekt auch auf dem Cover drauf und ich fand es auch mit diesen Holzplaneten, aber gut, das ist halt Haber. Ein paar Planeten hätten mich jetzt auch gewundert, wenn es jetzt nur so Pappmarker gewesen wären, die man da übers Brett schiebt. Ich fand es halt direkt total ansprechend. Ich dachte, gut, wenn es nichts ist, dann kann man es immer noch weiterverkaufen. Lass mal ausprobieren, ja.
positiv aufgefallen ist mir auf jeden Fall die Boxgröße. Das scheint ja ein relativ kleines Spiel zu sein. Mhm. Das heißt, im Zweifelsfall kannst du das irgendwo hinten in eine Schublade reinpacken und aus dem Augen, aus dem Sinn dann.
Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ein Stichspiel in dem Umfang in einer 30x30 cm Box kommt.
Wäre aber mal
aber,
Args.
Ich glaube, das kann man auch gut einfach mal irgendwo mitspielen oder ausprobieren, gerade weil es einfach nur so ein kleines Spiel ist.
Schön. Nils, wie sieht's denn bei dir aus?
Gut, danke. ich muss mich übrigens erstmal, also ich fühle mich ein bisschen schlecht, wie du es schön so anmoderiert hast, dass wir uns ja auch Gedanken machen, was vielleicht interessant für andere sein könnte. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe geguckt, was für mich interessant sein könnte.
Ja, damit kannst du vielleicht auch andere Leute anstecken. Das, na, wir wollten das im Vorgespräch, haben wir schon gesagt, wie gestalten wir diese ganzen Folgen. Und wenn wir nur über unsere Must-Haves irgendwie sprechen, dann wird es vielleicht sehr einseitig. Aber selbstverständlich, sprech drüber, was dir gefällt, weil ich wurde da manchmal auch angesteckt davon.
Ich habe sogar fast eine Überleitung, denn wir bleiben im Weltall. Allerdings im fiktiven Weltall. Denn ich habe ein Spiel mitgebracht, das eine Reimplementation von Captain Sonar ist. Was ich übrigens selber nie gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Was könnt ihr gleich mal erzählen? Dann könnt ihr wahrscheinlich sogar mehr zu dem ganzen System sagen als ich.
Jetzt bin ich hooked.
Es ist auf jeden Fall Hidden Movement. Und anders als bei Captain Sonar braucht man nur 2 bis 4 Spieler, denn ich habe mal gehört, dass das andere ja quasi eher so in die Richtung geht, dass man mit 8 Leuten da sehr glücklich wird, also 4 gegen 4 spielt. Ja, und zwar ist es Star Trek Space Hunt. Es ist ein 2 bis 4 Spielerspiel, wahrscheinlich auch besser 2 gegen 2, wo wir die Rolle einnehmen von berühmten Duos. Fand das ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil berühmte Duos im Star Trek-Universum, okay, ja, es ist, natürlich ist es Kirk und Spock, aber wo ist Pille, ne? Also ich weiß nicht, der gehört auch irgendwie mit rein und so. Und Picard und Data. Und Achtung, mein Lieblingsduo, was auf der Packung steht, ist Khan, ne? Den kennen wir ja noch. Und Joachim oder Joachim oder keine Ahnung. Da habe ich am Anfang gedacht,
dass Joachim, bitte. Joachim.
Das wäre ein Fehlprint. Ich so, wer ist denn bitte Joachim? Das steht da nicht, das ist da falsch und so. Und dann habe ich ja in die Gruppe gepostet und wurde eines Besseren belehrt, dass es den wirklich gab. Das war also irgend so ein Buddy von Khan. Naja, berühmtes Duo halt, ne? Ich habe gesehen, es ist dann auch noch Burnham, ne? Da waren wir neulich schon bei Discovery in der Top 10 und Saru heißt er, glaube ich. Drin und ich glaube, das war es erstmal. Und dann übernimmt man halt ein von den Duos und die andere Gruppe übernimmt die anderen und dann spielt man in Echtzeit Hidden Movement, ne? Und wir versuchen uns gegenseitig zu finden. Das heißt also nicht so wie bei Sonar, dass man da irgendwie die U-Boote sucht, sondern wir suchen halt die Raumschiffe. Und das Coole, also den coolen Kniff, außer dass es Star Trek ist, fand ich auch, dass es wohl sehr asymmetrisch gestaltet sein soll, was die Fähigkeiten der Kapitäne, also der Duos angeht. Ne? Es war wohl auch so, also die einzige Kritik, die ich, also nein, 2 Kritiken habe ich bisher gelesen. Die eine Kritik war, dass es manchmal so ist, dass der Captain ein bisschen mehr zu tun hat als der, weiß nicht, Sidekick, nennen wir es Sidekick. Also wenn der Kirk und Data spielst, Kirk und Spock spielst, dann bist du halt mit Kirk ein bisschen mehr dran als Data. Als Spock, oh Gott, da komme ich durcheinander. So, Entschuldigung. Und das ist so ein Kritikpunkt, was so ein bisschen war. Weiß ich nicht, würde ich irgendwie auf mich zukommen lassen. Ein anderer Kritikpunkt, den ich gelesen habe, ist, dass das Material, also es kommt bei Matagot oder Metagot oder keine Ahnung, und sagte mir gar nichts, soll aber wohl manchmal ein bisschen Probleme mit Material haben. Also da wäre noch mal zu abzuwarten, wie das dann da ist. Aber für mich ist es ein Blindkauf. Also ich werde mir das vorbestellen und will das auf jeden Fall haben. Ich will das auf jeden Fall spielen. Theoretisch ja sogar 1 gegen 1. Ich weiß nicht, ob das dann Spaß macht. Ich freue mich auf jeden Fall total drauf. Designer ist übrigens Robert, also sind 3 Stück. Ich weiß nicht, ob ich die alle, ich kenne die alle nicht. Robert Fragger oder so. Aber das sind die von Captain Sonar. Ja, also das ist quasi genau die gleiche Clique, die dann nur da irgendwie ins Star Trek-Universum gegangen ist. Ja, ein Spiel, auf das ich richtig Bock habe, auf jeden Fall. Ich spiele auch freiwillig Joachim.
Ich würde auch Joachim spielen, aber weißt du grob, was man da jetzt macht? Also ich habe Captain Sonar auch nie gespielt. So Hidden Movement, gerade mit den Bildern, die ich mir angeguckt habe, sah so ein bisschen gerade aus wie Schiffe versenken. Also keine Ahnung, fliegst du gerade durch A8, Treffer versenkt oder?
Man kann wohl, also wenn ich das richtig verstanden habe, und da möge mich gleich bitte jeder korrigieren.
Ich komme gleich dazu, ja.
Okay, dann würde ich dich einfach vorschalten, vielleicht ist das viel schlauer. Und dann sage ich, ob es zu dem passt, was ich gelesen habe.
Ich wollte mir das jetzt gerne anhören. Also Captain Sona, ich habe nämlich gerade nochmal auf den BGG-Eintrag geguckt. Mein Rating für Captain Sona war ein 10-Sterne-Rating, weil ich so geflasht war von dem Spiel. Und ja, du hast recht, es ist eigentlich ein reines 8-Personen-Spiel. Deswegen bin ich jetzt ungelogen echt baff, dass es da eine Reimplementierung von gibt mit Star Trek und 4 Spieler. Und vielleicht auch zu zweit. Ich meine, Captain Sona konnte man auch offiziell 2 bis 8 Spieler spielen. Aber Captain Sona ist wirklich Schiffe versenken in Echtzeit. Du hast einen großen Sichtschirm, den du in der Tischmitte aufstellst. 4 Personen auf der einen Tischseite, 4 Personen auf der anderen. Einer ist der Captain, der steuert immer mit Kommandos, Kurs Nord, Kurs Ost, Kurs Süd, den Weg. Und auf der anderen Seite gibt's immer genau das gleiche Pendant, aber auf beiden Teamseiten auch immer einen Radio-Operator, der mithört, also diese Kursansagen mithört und auf einer Folie aufzeichnet, geht es jetzt nach oben, nach unten, nach rechts, ne? wo geht es jetzt hin? Und diese Folie über einen Schifferversenkenplan immer hin und her schiebt, auf denen aber auch Inseln zu sehen sind. Und am Anfang, wenn du halt 3-mal nach oben fährst, denkst du dir halt, okay, das kann ich überall hinlegen, aber umso länger der Kurs wird, kannst du irgendwann auch ausschließen, wo das Schiff im Moment ist. Dann kannst du Torpedos abschießen, Minen abschießen. Jedes Team hat, jetzt müsste ich lügen, 2 oder 4 Leben. Man muss dann ab und zu auch mal auftauchen und dann seine Koordinaten preisgeben. Und das ist Echtzeit-Stress pur. Man kann es auch rundenbasiert spielen. Das habe ich nie gemacht, weil da ist irgendwie der Witz verloren. Also wenn man einmal ein Echtzeitspiel ausprobieren möchte, unbedingt bei einer Partie Captain Sona mitspielen. Das ist so, ich würde ja fast sagen, die Echtzeit-Strategie-Version von Blood on the Clock Tower. Ja, nur thematisch komplett auseinander. Aber ich feiere dieses Spiel so dermaßen und schäme mich dafür, dass ich Star Trek Space Hunt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
Das solltest du tun. Das passt übrigens ziemlich genau zu dem, was ich gesehen habe. Also das mit den Torpedos und so, das weiß ich nicht. Aber genau dieses Movement-Ding mit der Folie, auf der ich dann irgendwie markiere und dann schiebe und so, das ist genau da drin. Aber da sind irgendwie noch Zusatzkniffe drin. Also du kannst wohl auch irgendwie auf Warp gehen irgendwie und dann kann der andere also springen und dann wird es halt ein bisschen komplizierter. Ne? Also ich bin mal gespannt. Ich stelle mir das ehrlich gesagt ziemlich lustig vor.
Ja, also dann auch in einem 4-Personen-Team, dann gibt's da noch einen Maschinisten. Jedes Mal, wenn ein Kurs irgendwo zu oft gewählt wird, dann gehen Maschinen kaputt. Dann muss man da wieder im Team kommunizieren. Dann konnte man tatsächlich auch quasi verdeckt fahren. Das wird wahrscheinlich dann so in Richtung Warp gehen, wo man auf einmal irgendwo hinspringt. Ah, da bin ich jetzt echt gespannt.
Ich auch. Ich kann das alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast, Tobi. Genau, so geht's mir auch. Und es kommt dadurch, dass man am besten halt so 8 spielt bei uns, deshalb relativ selten auf dem Tisch. Ich würde es gerne viel öfter spielen und das klingt jetzt sehr vielversprechend.
Ich finde es witzig, dass hier, also es gab doch noch diese Zwischenableger mit Sona Family und so, wo dann irgendwie auch so 2 bis 4 Spieler drauf standen, die nicht gespielt.
Mhm. Nee.
Die kamen nämlich, also die sind zumindest echt schlecht bewertet, deswegen habe ich da immer die Finger von gelassen und war auch am Anfang ein bisschen skeptisch, aber bei dem hier ist es halt so, dass ich da, wie gesagt, außer Material eigentlich noch nicht wirklich was Negatives gehört habe.
Nils, ich glaube, das Ding ist, wie viele Großgruppenspiele kennt man, die auch wirklich ein Event sind?
Ja.
Also nach Captain Sona war so meine Hoffnung ein bisschen in Challengers, wo ich wieder so ein Eventspiel auf eine Messe mitbringe und ne, aber letzten Endes haben die Spieler ja dann auch nur zu zweit gespielt, ja, und du hast ein Turniersystem. Ja, letzte Folge haben wir über Yokai Forest Duel gesprochen. Ja, das ist vielleicht auch in diese Richtung, was man in einer großen Gruppe mitbringen kann. Aber hier hast du wirklich ein 2x4 jetzt kommen wir wieder. Also zwei Viererteams, die gegeneinander kämpfen, und es ist, jeder ist irgendwie involviert, das Auftauchen, und dann musst du tatsächlich auch noch den Plan rumgeben und alle kritzeln da schnell, damit man möglichst wenig Zeit beim Auftauchen verliert. Das ist halt einfach ein Eventspiel, und da habe ich, glaube ich, ja, jetzt so ein bisschen meine Befürchtungen, wenn es zu viert funktioniert oder zu zweit, ist vielleicht dieser Event-Charakter einfach nicht mehr da, und dann ist es nur noch ein normales Spiel, ein normales Echtzeitspiel. Ich will es aber unbedingt mal ausprobieren. Das klingt echt spannend.
Ja, weil das macht es irgendwie auch aus, ne? Wie du das gesagt hast, dass das so ein Erlebnis auch ist. Wir haben jetzt noch, wir haben das mal Silvester gespielt. Unser U-Boot hieß auch Silvester, ich glaube 2021, lebt auch noch. Wir haben gewonnen. Und wir hatten, meine Schwägerin war im gegnerischen Team und sie hatte die Aufgabe des Abhörens, und sie hat leider eine ziemliche Rechts-Links-Schwäche, was offensichtlich auch eine West-Ost-Schwäche ist. Es war für die schlecht, es war aber großartig am Tisch. Also es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, und den hat sie auch bis heute noch weg, diesen Insider. Das war einfach ein tolles Erlebnis. Und wo es gar nicht so richtig, wer jetzt gewonnen oder verloren hat, man hat einfach Spaß zusammen. Es ist spannend, es ist ja auch ein bisschen stressig und hektisch, aber macht einfach ganz viel Spaß, ja.
Stefan nickt anerkennend.
Ja, hört sich sehr vielversprechend an. Ich frage mich nur, also man muss halt immer 8 Leute zusammenkriegen, so wie du das sagtest, ne? Ja. Und die Frage ist, wie komplex ist das, das zu erklären? Können das auch Gelegenheitsspieler raffen und mitspielen?
Aber ich habe Captain Sona tatsächlich auch mit wenig Spielern gespielt, weil du denen einfach nur eine ganz simple Regel erklären musst. Jedes Mal, wenn du Nord, Ost, Süd, West hörst, kreuzt du hier was ab, und wenn das voll ist, schreist du Alarm. So, und mehr müssen die gar nicht wissen, weil die erfahrenen Spieler, das sind dann die Captains. Die schwierigste Rolle ist tatsächlich Radio Operator zu sein, weil du wirklich auf alles achten musst. Du bist so ein bisschen auch das Bindeglied zum Captain, da ist so eine Sitzreihenfolge auch mit angegeben. Ich kann mir zwei Sachen vorstellen. Zum einen wird es einfacher, vielleicht in der Vier-Spieler-Variante jetzt mit dem Star Trek-Thema, weil vielleicht nicht so viele Rollen drin sind, es ein bisschen abgespeckter ist. Oder es wird eben komplizierter, weil die beiden Spieler in einem Team mehr Dinge übernehmen müssen. Also da wäre ich jetzt mal gespannt drauf.
Ja, würde mich, glaube ich, auch eher ansprechen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das Thema ein bisschen hinderlich für viele Leute ist, ne? Also für Nils nicht, aber
Joachim.
Ja, Joachim deutscht das wieder gut ein, aber ich glaube schon. Also ich weiß nicht, wie verbreitet so Star Trek in Deutschland ist. Ich habe da auch schon mal von gehört und kann mit ein paar Charakteren was anfangen. Aber ich sag mal so, selbst in der Nerdblase ist Star Trek ja nochmal eine eigene Nerdblase.
Es wird wahrscheinlich zum Beispiel das Problem, warum ich zu Hause nicht mit meiner Frau an den Tisch bringen werde, mit Freunden, weil genau das Problem sein wird, dass die keinen Bock auf Star Trek hat.
Also, ja, ich glaube, du hast da so ein Weltraumspiel, wo man so Raumschiffe fliegt und...
Und da ist ein Joachim.
Lasst uns Schiffe versenken spielen, Raumschiffe versenken.
Im Weltraum,
mit Thema.
Genau. Schiffe versenken im Weltraum.
Wenn du den Jan und Joachim gibst, dann merkt das nicht mal einer, ne? Das stimmt.
Ja. Jetzt bin ich mal auf den ersten Titel von Stefan gespannt.
Ja, dann würde ich mal sagen, jetzt... komme von Nils Katz-und-Maus-Spiel direkt bei mir ins Verlies. Nur, dass die Maus halt irgendwie ein Schwert oder einen Zauberstab hat und Erfahrungspunkte sammelt. Und ja, ich möchte über Hell Legends reden. Wer die Podcasts regelmäßig verfolgt, wird vielleicht letztes Jahr mal eine Folge zugehört haben. Er ist von David Rimbach von Rodari Spiele. Der hat auch... Spiele rausgebracht wie Schnapp die Möpse oder dieses Dino-Spiel, Dino Dungeon, Wutaki, Galaxy Postman. Jetzt müssen wir ganz kurz warten und fragen, warum Nils sich gerade wegschmeißt. Nils ist einfach, er hat Möpse gehört, er muss lachen.
Es tut mir wirklich leid, aber es ist, den Titel höre ich das erste Mal.
Ach so, okay. Ich glaube, das war sogar sein, war das sein Erstlingswerk? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal, ist auf jeden Fall ein super sympathischer Typ. Und ich hab irgendwann mal von dem Spiel gelesen, habe dazu einen Artikel geschrieben. Dann hatte der David mich angeschrieben und gefragt, ob wir das nicht mal ein bisschen genauer beleuchten wollen. Ja, und dann haben ich glaube, mit René damals zusammen, haben wir eine Runde im Tabletop-Simulator gespielt. Und ja, was ist Hell Legends? Also kann man ganz einfach erklären, das ist Diablo, das Brettspiel. Ne? Also, mit Diablo meine ich hier das alte Computerspiel, 1 oder 2, ist fast egal. Hat die ähnliche Atmosphäre. Und ja, ihr sucht euch einen Helden aus. Ich glaube, so klassisch sind dabei hier der Barbar, der, wie heißt der, Jäger, der Bogenschütze. Dann gibt es noch den Nekromanten, den Zauberer. Ich glaube, noch ein, zwei Charaktere sollten dazukommen. Und auch mit so einem richtig fetten Spielertableau, wo verschiedene Skilltrees drauf sind, wo ihr euch dann später durchlöffeln könnt. Und dann sucht ihr euch eine Mission aus. Ich glaube, die heißen in dem Spiel auch Legenden oder sowas. Gibt eine App-Unterstützung, die man nicht nutzen muss. Man kann sich da auch diese Legenden als PDF ausdrucken, aber das ist einfach nur so eine einfache Web-App, wo man dann über einen Browser drauf geht und dann kriegt man halt so ein paar Hinweise, wie man die Mission aufzubauen hat. Und wenn man Entscheidungen treffen soll, kann man irgendwo draufklicken und dann schreitet die Story halt voran. Ja, und es ist relativ simpel. Man startet halt die Mission. Irgendwo spawnen Monster, man versucht die kaputt zu hauen, bekommt Erfahrungspunkte. Und ja, das Coole an dem Spiel ist halt das Skillen des Charakters. Ne? Man hat, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Talentbäume immer zur Auswahl, wo man hochskillen kann. Pro Stufenaufstieg kriegt man immer 2 Skillpunkte. Die kann man entweder in die Attribute verteilen, also hier Stärke, Agilität etc. oder halt seine Fähigkeiten weiterentwickeln oder die Fähigkeiten, die man schon hat, aufleveln quasi, also stärker machen. Ne? So kannst du dann halt mit dem Magier irgendwie Feuerbälle schmeißen, Eiszauber machen, der Barbar, der kann irgendwie einen Rundumschlag etc. sowas machen. Und es gibt einfach unheimlich viele verschiedene Möglichkeiten, den Charakter zu skillen. Das ist am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen überfordernd, aber für jeden Charakter gibt es so ein kleines Tutorialbuch, wo erstmal so Empfehlungen drin sind, wie man den skillen kann. Und ja, dann geht man halt über so eine Art 3D-Terrain. Man hat verschiedene Ebenen. Das heißt, auf so die Höhe, wo man steht, wird dann zum Beispiel in Angriffe mit einberechnet. Ne? Wenn du irgendwie weiter oben stehst, kannst du, glaube ich, weiter schießen etc. Wenn du weiter unten stehst, hast du halt einen Malus. Ja, und so schnetzelt du dich dann halt durch die Level. Und ja, ganz interessant ist auch noch dieses der Aktionsmechanismus. Man hat, glaube ich, immer 3 Heldenaktionen zur Verfügung und die kann man beliebig aufteilen auf die Spieler, die mitspielen. Das heißt, entweder macht ein Charakter 2 Aktionen oder wenn man zu dritt spielt, jeder Charakter macht 1 Aktion. Es gibt auch noch so freie Aktionen, die jeder Charakter machen kann. Nicht, dass ein Charakter ausgeschlossen ist, aber so ist man da so ein bisschen flexibel, weil in manchen Situationen ist dann halt vielleicht der Fernkämpfer mal ein bisschen vorteilhafter, dann kann man sich auf den eher fokussieren, in anderen Situationen dann der Nahkämpfer oder der Totenbeschwörer etc. Ja, man kann dann im Verlauf des Spiels kann man auch noch Ausrüstung bekommen, ja, Klassiker, Schild, Rüstung, Handschuhe, Bogen, Zauberstab etc. Es gibt verschiedene Tränke, Heiltränke, genau. Es gibt verschiedene Arten von Würfeln, je nachdem, was für eine Waffe man hat, kann man verschiedenfarbige Würfel nutzen, die unterschiedliche Seiten haben, unterschiedlich stark sind. Ja, ich muss sagen, wir haben es nur angespielt, es hat richtig Laune gemacht, es ist wirklich irgendwie, bringt dieses Feeling von Diablo 2, Diablo 1 irgendwie komplett rüber, schon allein, also eigentlich nur durch dieses Charaktertableau, was man hat, wo man seinen Charakter komplett skillen kann und man hat auch direkt Bock, verschiedene Sachen auszuprobieren. Man kann es so One-Shot-mäßig spielen, das heißt, man spielt eine Mission, dann ist Feierabend. Man kann aber auch so zwischenspeichern, mehrere Missionen spielen. Es gibt jetzt mittlerweile, ich hatte vorhin nur mal kurz die GameFound-Seite überflogen und die Regeln, es gibt jetzt, glaube ich, auch noch irgendwelche neuen Modi drin. Ich weiß nicht, ob kompetitive Modi gibt. Dann gibt es so Tower-Defense-Modi und so einen Wellen-Modus, wo die ganze Zeit immer mehr Monster kommen. Ja, ist, glaube ich, einiges drin. Es wird noch nicht zu kaufen sein bei der Spiel. Aber man kann es sich auf jeden Fall angucken. Kann ich eben nur raten, sich das Spiel mal anzuschauen. Ich weiß gar nicht, ob der Pledge Manager noch offen ist. Ansonsten einfach mit dem David quatschen auf der Messe. Ich hoffe, es wird bald rauskommen. Ich vermute mal nächstes Jahr irgendwann. Habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und ja, das ist die Hölle. Habt ihr was davon? Ja, habt ihr was davon gehört mal?
Gehört durch dich vor allem. Ich weiß nicht so recht, ob ich da nicht eher zu dem Videospiel dann greifen würde. Meine Befürchtung bei dem Spiel ist nämlich folgendes. Diablo als Hack and Slay, da hältst du dich ja nicht lange wirklich an den Gegnern auf, sondern gehst durch. Das ist einfach nur noch looten und leveln und durchgehen. Und meine Befürchtung bei dem Spiel hier ist, dass, wenn das jetzt rundenbasiert ist, dass das mir ein bisschen zu slow ist und dann jeder irgendwie wieder grübelt und sich so eine Partie dann vielleicht eher ziehen kann. Wie denkst du darüber?
Ja, ist auf jeden Fall nicht so schnell wie das Computerspiel. Ne? Du machst da nicht in einer Runde irgendwie 12 Monster auf einmal weg oder sowas. Das ist schon, die Gegner sind da schon anspruchsvoller. Ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, sonst hättest du ziemlich viel Management am Tisch, wenn du da immer wieder Monster hinstellen und runterstellen musst. Du hast so schon sehr viele Token da drin, wo du dann auch verschiedene Statuseffekte etc. hast. Da ist so schon viel los auf dem Tisch. Deswegen, glaube ich, wäre das noch vielleicht zu viel gewesen, aber kann ich auf jeden Fall verstehen. Es ist jetzt auch nicht schnell aufgebaut, das Spiel, würde ich vermuten. Tabletop-Simulator natürlich schon. Aber ja, ich würde es auch, glaube ich, empfehlen, vorher mal anzuspielen. Ich würde es nicht blind kaufen. Mir hat es gut gefallen. Dem René hat es damals auch echt gut gefallen. Es gibt das mit Miniaturen und auch mit Standys. Und ich glaube, sogar Acryl-Standys gab es auch für die Leute, die mal faul sind oder sowas oder nicht malen können oder nur Buntstifte haben. Ist das auch eine Alternative, aber ja, wie gesagt, auf der Messe auf jeden Fall mal anschauen. Also ist auf jeden Fall auch ein Eyecatcher, das Spiel, ne? Schon allein, weil du diese verschiedenen Ebenen hast, ähnlich wie bei Chronicles of Dhonagor. Da gab es auch schon so ein System, wo du so verschiedene Ebenen hast, die du austauschen kannst, wo immer andere Untergründe draufkommen.
Ich glaube, ich musste mein eigenes Argument auch so ein bisschen entkräften, was langsame Videospielumsetzungen angeht, weil Dead Cells, Videospiel ist auch viel, viel schneller als die Brettspielumsetzung. Finde ich die Brettspielumsetzung trotzdem nicht verkehrt, ist nicht jedermanns Geschmack gewesen. Aber da hast du auch nur reduziert einige wenige Kämpfe gehabt und dann halt irgendwie so einen Mechanismus drumherum gehabt. Und da war dann eben auch der Fokus mehr auf der Progression, auf dem Weiterentwickeln, wenn das hier so ähnlich ist. Also da bietet sich einfach die Messe an, wer da hingeht, das wirklich mal auszuprobieren. Das ist halt bei so einem Crowdfunding-Projekt immer ein bisschen schwierig, wenn man eben nicht auf der Messe ist. Da muss man dann schon viel Grundvertrauen in die Entwickler und in den Verlag haben.
Und wenn ihr sowieso da am Stand könnt ihr euch auch noch schnell die Möpse bei David schnappen, ne?
Wenn ich wollte gerade sagen, also wollt. Die Fans von Schnapp die Möpse, die werden da sicherlich auch einsteigen.
Also ist auch eine geile Vita, ne? Galaxy Postman, Hell Legends und Schnapp die Möpse. Ist übrigens noch offen, der Pledge Manager. Also noch könnt ihr
da reingehen, ne?
Ja, wobei das natürlich die Frage ist, wenn wir hier veröffentlichen, vielleicht schon nicht mehr.
Also ist schon sehr lange offen dann der Pledge Manager, weil die Kampagne war letztes Jahr irgendwann zu Ende, meine ich, Sommer letzten Jahres. Hat sich jetzt auch ein bisschen verzögert, weil erst waren keine Miniaturen angedacht, haben alle wieder nach Miniaturen geschrien. 90% der Leute, die nach Miniaturen schreien, malen die sowieso nicht an oder packen das Spiel sowieso nicht aus. Aber jetzt gibt es halt auch Miniaturen, deswegen hat sich das alles verzögert, aber ja. Kleiner Geheimtipp, oder was heißt Geheimtipp? Ich glaube, einige kennen das schon, aber ist jetzt halt nur ein Prototyp für die Messe, aber das mag ich an der Messe immer auch mal Prototypen anschauen. Ne? Spiele, die vielleicht erst später rauskommen, schon mal anspielen. Dann weiß man, ob man da sein Geld drin versenken soll oder man ist so dumm wie ich und macht das einfach vorher schon.
Das wäre hier alle in bester Gesellschaft. Ja, ich würde dann einfach mal mit meinem Spiel weitermachen. Da haben wir eine schöne Überleitung, Videospielumsetzungen. Ich weiß nicht. Also ich bin ein Kind der 90er Jahre und ich hatte ein Nintendo 64. Und eins der Spiele, das ich da am häufigsten gespielt habe, war Wave Race. Auf Jetskis im Wasser, Rennen fahren. Das war kindgerecht damals auch und hat mir super viel Spaß gemacht, weil es zur damaligen Zeit auch irgendwie so eine tolle Wasserengine hatte. Also als Kind war das einem egal, aber hey, cool, auf dem Wasser rumfahren ist super. Und jetzt, letztes Jahr gab es das eigentlich auch schon bei Arclight Games und jetzt kommt es bei MM-Spiele, nämlich Tornado Splash. Wir sind süße Tierchen, wir schnappen oder draften uns einen Jetski, die unterschiedlich schwer sind. Und zu jedem Jetski gibt es ein ganz eigenes Kartendeck. Das sind so schmale Karten, auf denen die Strecken abgebildet sind. Und dann starten wir, legen einen Track aus, entweder normaler Rundkurs. Das sind tatsächlich auch noch andere Kurse mit dabei, die man auf dem Tisch dann auslegen kann. Muss dann halt so um Pylone drumherum fahren oder Bojen drumherum fahren. Und dann geht's los. Man ist dran und muss Karten dann auslegen und darf dann da 3 Schritte gehen. Und je nachdem, wie schnell der Jetski ist, kommt man eben schneller mit den Karten voran oder eben nicht so schnell, ist dafür vielleicht ein bisschen wendiger und kann die Kurven besser nehmen. Und so legt man dann nach und nach immer mehr dieser, der Jetski, wie nennt man das, die Fahrtrinnenkarten da aus und versucht sich da irgendwie nicht in die Quere zu kommen und möglichst schnell durchs Ziel zu kommen. Da gibt es auch so ein kleines Podium, wo man dann die Figuren draufstellen kann und das ist das Spiel. Also rein vom Thema interessiert mich das voll. Wir haben das letztes Jahr auch so gescherzt, das ist ein typisches Christian-Spiel aus der BSN-Redaktion, weil es so aus dem asiatischen Bereich kommt und super wild ausschaut und auch die Tierfiguren super süß sind und das Thema irgendwie total unverbraucht ist. Und das ist für mich eigentlich nur wegen des Themas ein Pflichtkauf. Wird hoffentlich auch nicht allzu viel kosten. Nee, ist eigentlich eine kleine Schachtel. Kann man sicherlich schnell mitnehmen. Habt ihr davon schon gehört?
Ja, weil du es gerade erwähnt hattest, den Christian. Der Christian hatte das am BSN-Wochenende tatsächlich dabei. Und wir haben in der Podcast-Folge über das Wochenende drüber gesprochen. Der Thomas hat es auch mitgespielt. Die fanden es beide auf jeden Fall echt ganz gut. Kleiner Fun-Fact, Tornado Splash kam ja letztes Jahr zum Besser raus, die englische Version. Tornado Splash 2 kam 2022 raus. Keine Ahnung, was da passiert ist. Sieht auf jeden Fall auch sehr ähnlich aus, das Spiel. Ich habe noch in Erinnerung, dass es den beiden auf jeden Fall gut gefallen hat. Es ist schnell gespielt, schon allein diese Prämisse, dass du dir deinen Kurs einfach auf dem Tisch mit irgendwie Flaschen, Gläsern, Chipstüten etc. irgendwie bauen kannst. Was die so ein bisschen nur angemarkert hatten oder was sie sich gewünscht hätten, wären irgendwie so Fähigkeiten der verschiedenen Fahrer. Die sehen alle unterschiedlich aus, die Fahrer, die du auch auf die Jetskis packen kannst. Wäre natürlich cool gewesen, wenn die Fahrer und die Jetskis noch irgendwie so asymmetrische Fähigkeiten gehabt hätten. Ist jetzt aber so, aber ich habe es auch noch in Erinnerung, das war letztes Jahr auf der Messe so ein kleiner Geheimtipp, den viele gefeiert haben. Ich habe es leider noch nicht gespielt, aber ich würde es gerne spielen, schon allein, weil die Karten einfach so eine geile Form haben. Ne?
Was ich nicht verstehe ist, wie sind denn da die Legeregeln? Also es sieht jetzt hier auf den Bildern so aus, als könnte ich da einfach irgendwie meine Karte anlegen.
Ja, du hast irgendwie so Punkte auf den Karten drauf und du darfst, glaube ich, nur eine gewisse Anzahl an Punkten legen. Entweder hast du dann lange Karten oder ich habe es nicht mal ganz im Kopf.
Also auf den Karten ist es so, dass du vorgezeichnete Felder hast, wo deine Figur sich hinstellen kann. Das heißt, alleine auf so einer Karte kann es sein, dass die Figur mal weiter vorne auf der Karte ist oder in der Mitte dann platziert ist. Und dann ist horizontal abgedruckt so eine gestrichelte Linie, die dann sagt, du kannst hier schräg anlegen, die Karte oder entweder gerade anlegen oder schräg die nächste Karte daran anlegen. Und je nachdem, welchen Jetski du hast, also da sind tatsächlich auch die Decks asymmetrisch, hast du engere Kurven oder mehr gerade Strecken drin oder mehr Platzierungsfelder in den Decks mit drin. Aber ja, ich habe tatsächlich auch schon, ich glaube, die Preview oder die Rezension von Dice Tower mir mal angeguckt. Da war genau das auch einer der Kritikpunkte, dass die Spielfiguren, dass die Tiere selber nicht asymmetrisch sind. Das ist eine reine Optik. Aber die Jetskis selber, die sind asymmetrisch. Und wenn du dann einen schweren Jetski hast, dann bist du, glaube ich, einfach auf der geraden Strecke viel, viel schneller, kommst aber etwas schwieriger um die Kurven, dann hast du also auch weniger dieser schrägen gestrichelten Linien drauf und wird dementsprechend dann auch der Radius deutlich größer.
Ey, das gucke ich mir an. Das interessiert mich irgendwie, das mal so sehen.
Das ist schon irgendwie wild. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass man da einen sehr ruhigen Tisch braucht, weil wenn dann einmal die Karten
noch verrutschen, eine
Runde. Könnte es ein bisschen messy werden. Und wenn, ich glaube, wenn irgendwann das Deck dann leer ist, dann nimmst du dir ja vom Start deine ersten Karten dann wieder in dein Deck zurück oder auf die Hand zurück. Also, dass dann nicht so viele Karten auf dem Tisch liegen. Also, wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt mal anschauen. Kommt auf Deutsch und ich denke mal auch Englisch, mal gucken, bei, zumindest Deutsch, bei MM-Spiele nochmal und im Original bei Arclight Games, Designer Moyuki Adisawa.
Ja, dann schließe ich mal mit dem Thema Wasser an. Also da habe ich eine Gemeinsamkeit. Ich habe mir nämlich 12 Rivers rausgesucht. Das von Romain Caterjean kommt. Es ist kein Illustrator angegeben gewesen, zumindest habe ich mir keinen notiert. Es kommt bei Pegasus. Und wir befinden uns an einem mystischen See, von dem 12 Flüsse abgehen. In denen fließen mit der Strömung farbige magische Perlen mit, die wir einsammeln möchten und dann zum Fuß der Flüsse bringen, wo es ein Dorf gibt und wo wir diese dann gegen Siegpunkte eintauschen können. Es ist ein Arbeitereinsatzspiel, bei dem wir Lagerkarten haben, die die Ressourcen darstellen. Die bezahlen wir, um 3 Stammesmarker, die wir haben, halt an den Flüssen zu platzieren. Und wenn wir mehr bezahlen, können wir höher unsere Arbeiter platzieren. Und wenn wir weniger zahlen, weiter flussabwärts. Und je nach Platzierung ist es dann halt teurer, aber man ist auch später dran. Nachdem dann alle platziert haben, werden von oben quasi so Perlen losgelassen, die wie so eine Kugelbahn dann diese Flüsse langrollen und auf dem Weg so eingesammelt werden können, da wo wir halt unsere Marker platziert haben. Dann gibt es noch bestimmte Farbwertungen durch Alpaka-Ziele, die wir kriegen können, also je nachdem, welche Farben von den Perlen wir einsammeln. Und es kann durch Feenmarker noch so kleine Vorteile geben. Das Ganze spielt man dann über 5 Runden und ja, am Ende gewinnt halt, wer die meisten Punkte gemacht hat mit den Perlen, die man da gesammelt hat. Ich fand das optisch halt sehr ansprechend. Es fällt halt auf, auch durch diese Kugelbahn, dadurch, dass es halt so hoch gebaut ist. Und so bunte Kugeln, die dann da so ein Spielbrett langrollen, machen. Also fand ich optisch sehr ansprechend. Es gibt Alpakas, die Kugel transportieren. Ich mag Alpakas. Und mein Mann ist auch total angefixt von dem Spiel. Ich glaube, das ist quasi schon gekauft für ihn. Deshalb habe ich das mal rausgesucht.
Alpaka-Ziele, habe ich gerade gehört. Es gibt Alpaka-Ziele, wenn das kein Kaufargument ist. Ne? Ja, aber ich habe mich daran erinnert, ich habe gerade nochmal geguckt, das ist ja 2022 schon rausgekommen und damals war auch so ein Riesenhype um das Spiel auf der Messe. Da hatten die auch nur so ein relativ geringes Kontingent jeden Tag immer und da sind die Leute morgens hingerannt, auch um dieses Spiel zu kaufen. Ich habe es aber immer noch nicht gespielt, aber ist auf jeden Fall ein Eyecatcher, ne? Also muss man auf jeden Fall sagen, schon allein durch das Spielbrett, was ja auch so ein bisschen massiver aussieht, durch die Rinnen, wo die Murmeln drin durchlaufen. Ich habe mich nur gewundert, dass es so lange gedauert hat, dass es auf Deutsch erschienen ist, ne? Weil damals war das schon extrem erfolgreich und hat einen riesigen Hype irgendwie ausgelöst. Jetzt irgendwie 4 Jahre gedauert. Das finde ich ein bisschen verrückt. Keine Ahnung, woran das gelegen hat. Aber da fragt man sich immer, woran hat es gelegen, ne?
Ja.
Ja. Ja, vielleicht sind da auch irgendwelche Lizenzgespräche im Hintergrund, die dann einfach deutlich länger, die Verhandlungen deutlich länger brauchen. Weil, ja, sprachneutral oder so gut wie sprachneutral ist es ja.
Vielleicht.
Es erinnert mich so ein bisschen an Zauberberg für Erwachsene. Ja. Wo man dann auch so eine schiefe Ebene hat, auf der Murmeln dann runtergehen und bei Zauberberg, da sortiert man dann oder versucht, Zauberer und Hexen da unterschiedlich schnell den Berg runter zu schicken. Ich weiß nur, dass es bei dem Spiel mal auch von der Qualität her ein bisschen Probleme gab. Weshalb, jetzt wo Stefan das gesagt hat, 2022 kam es schon mal raus, jetzt 2025, letztes Jahr kam es dann auch noch mal raus bei Good Game Publishing, auf Englisch. Und soweit ich gehört hatte, hat man da dann versucht, ein bisschen diese technischen Probleme zu fixen. Also das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass dann irgendwelche Kugeln dann da einfach hängen bleiben und das Spiel dadurch dann unspielbar ist. Aber soweit habe ich davon...
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, auf der Spielwarenmesse oder so, ich glaube, da habe ich einen Rundgang gesehen, da stand das, glaube ich, auch schon rum. Also ich war nicht da, ich habe ein Video gesehen dazu. Und als ich das gesehen habe, habe ich witzigerweise als erstes gedacht, das steht falsch rum, weil ich Mathematiker bin und ich weiß nicht, wem das Goldenbrett was sagt. Das ist so ein Wahrscheinlichkeitsverteilungsbrett.
Das ist mein Lieblingsbrett.
Und das ist ja genau andersrum angeordnet. Hier stehen ja die Wege fest, ne? Also auch bei Zauberberg ist es ja so, dass du immer 50-50 quasi, geht's nach links oder nach rechts. Und hier ist ja klar, wo die Kugeln dann langrollen werden und welche Kugel welchen Weg nehmen muss und so, ne? Das Witzige war ja, dass du da diese, also du reservierst dir ja quasi Kugeln und dann hast du ja aber dafür quasi danach irgendwie einen Nachteil, was die Reihenfolge angeht oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau. Das fand ich auf jeden Fall ganz witzig gelöst, so von der Idee her. Also optisch macht es auf jeden Fall was her. Man müsste das, glaube ich, wirklich mal anspielen.
Oder Alpaka-Fan sein. Das ist ein No-Brainer.
Ja.
Die sind aber auch nur, um die Kugeln zu lagern, glaube ich, oder? Es sind doch Murmeln, oder?
Ja, damit bringt man dann quasi diese mystischen Kugeln ins Dorf, wenn man sie am Fluss eingesammelt hat.
Das Thema ist auch schon wieder geil, ne? Einfach irgendwelche komischen, mystischen Kugeln im Wasser, die einfach Alpakas. Ach, egal. Hauptsache, der Rubel rollt, nicht nur die Kugeln, ne?
Süße Tiere halt, ne? Hübsches Spiel, süße Tiere und Murmeln. Das ist Kaufargument.
Was braucht eine Frau mehr, ne?
Ja, soll ich einfach mal weitermachen mit meinem zweiten?
Ja, mach mal weiter.
Ich habe nämlich das nächste Teamspiel und ich weiß aber nicht so genau, wie ich das pitchen soll. Bin aber mega heiß drauf auch. Also das ist für mich auch schon klar, dass ich das kaufen werde. Ich bin auch schon im Newsletter drin, wann ich es denn vorbestellen kann. Und zwar ist das ein Mindclash-Game und Mindclash ist ja sowieso immer bekannt für sehr interessante Spiele. Auch wenn die vielleicht manchmal, also letztes Jahr hatten sie ja hier Emberheart. Ich fand es jetzt nicht so schlecht, aber es war jetzt halt auch, also das, ne? Und Septima fand ich auch schon so, ja. Aber ne, ich meine, da die haben auch Voidfall und Tricerion und Anachrony und so, ne? Und Perseverance finde ich mega. Viel zu wenig gespielt. Dinosaurier übrigens, ne? ja, und zwar geht's um Courtroom The Noir Trilogy. Das ist ein Spiel im Gerichtssaal. Und zwar spielen wir in zwei Teams von 2 bis 6, also entweder 1 gegen 1, 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 und nehmen die Rolle von Anwalt und Verteidiger ein. Und dann gibt es 3 Fälle, die irgendwie vor Gericht gehen, wo man als allererstes sich überlegen muss, welche Zeugen man aufruft und dann werden die Zeugen gehört und dann muss man überlegen, welche Beweise man bringt und so. Und es ist so angelehnt an, also so haben die es beschrieben, so ein bisschen an das amerikanische Gerichtssystem. Da muss ja nicht unbedingt die Wahrheit siegen und so, ne? Also ich kann quasi dann scheinbar auch einfach durch Argumente oder durch was weiß ich was für Methoden halt dafür sorgen, dass dann letztlich der schuldig ist, freigesprochen wird. Ich konnte noch gar nicht so viel darüber rausfinden. Das heißt, ich weiß noch gar nicht so genau, wie das dann da wirklich ablaufen wird und ob das dann auch so ist, dass man quasi überhaupt erfährt, ob das schuldig oder nicht schuldig, also ob der wirklich Täter war oder einfach unschuldig angeklagt wurde und sowas. Da bin ich ehrlich gesagt ziemlich gespannt. Ich finde es aber mega, wenn ich mir vorstelle, dass du da echt irgendwie in 2 Teams sitzt, die Anwälte spielst und dann sogar Einspruch rufen kannst und sowas, dann der Gegner also irgendwie was zurückziehen muss und das dann weitergeht bis hin zum Plädoyer, ne? Und alleine, wie sie das dann eingebaut haben, frage ich mich. Und das ist so für mich irgendwie, also Mindclash funktioniert ja normalerweise total gut, vom Material ist es gut. Ich finde auch, das Cover macht mich schon wieder total an. Da ist ja hier die Justitia drauf und das sieht einfach total cool aus. Ich bin total gespannt, wie das dann umgesetzt ist und freue mich da schon extrem drauf, das dann endlich ausprobieren zu können. Und das ist zum Beispiel auch so eins, wo meine Frau sofort mitzieht, ne? Die hat auch gesagt, das brauchen wir auf jeden Fall, ne? Auch, also wir sind beide nicht so die Mega-Deduktionsmenschen. Das ist natürlich in dem Spiel gefragt. Aber ich glaube, allein diesen Fall durchspielen und Anwalt einnehmen, Rolle vom Staatsanwalt einnehmen und sich da gegenseitig irgendwie entkräften wollen und so, klingt für mich irgendwie so, als würde es einfach jedes Mal eine Mordsgaudi.
Ich bin auch gespannt. Also ich habe es mir auch angeguckt, das Spiel. Habe, glaube ich, über irgendein Newsletter oder sowas darüber erfahren und habe dann das Spielmaterial gesehen. Das sieht ja schon nicht gewöhnlich aus, ne? Erstmal war ich ein bisschen abgeschreckt, weil da ist ja auch viel Deduktion mit drin nachher, ne? Und wie du sagtest, hier bringt ja auch schon generell so eine gewisse Portion Humor mit, weil es halt das amerikanische Gerichtssystem ist. Und das stelle ich mir echt lustig vor, wenn dann aus jedem Team nachher einer so ein Schlussplädoyer halten muss und dann nicht unbedingt der gewinnt, der im Recht ist, sondern einfach der, der am überzeugendsten gelogen hat, sage ich jetzt mal. Ne? Kann ich mir sehr lustig vorstellen, ne? Gerade auch irgendwie bei so einem Pärchenabend oder sowas, 2 gegen 2, Frauen gegen Männer oder sowas, kann ich mir das echt gut vorstellen.
Naja, perfekt.
Bin ich sehr gespannt drauf. Man kann es jetzt bald auch, wird eine Vorbestelleraktion gestartet, dann kann man es wohl auf der Messe auch schon direkt mitnehmen. Ich weiß ja nicht, wie das vergriffen sein wird. Ob der ist natürlich jetzt auch wieder nicht so das zugänglichste Thema, könnte ich mir vorstellen. Ich finde es geil, das Thema, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass vielen Leuten da zu wenig Schwerter und Zaubersprüche dabei sind. Aber ich bin echt mal gespannt, ne? Und gerade weil so die letzten Jahre also fand ich zumindest mein Clash eher so schwächere Titel hatte. Der letzte starke war Voidfall, fand ich, aber die haben ja jetzt auch so diese Lightweight-Reihe da gestartet. Diesem Sterne-Spiel und Emberheart fand ich auch. Weiß ich gar nicht, wie ich das. Ja, Böh sagt es, glaube ich, irgendwie. Ja, irgendwie. Genau, und das hört sich jetzt wieder nach so einem Spiel an, wo ich viele Hoffnung reinsetze.
Ja, ich glaube aber auch, dass.
Revenant darfst du aber nicht vergessen.
Ja, das stimmt. Aber das habe ich tatsächlich auch noch gar nicht gespielt. Also in Mindclash, ich bin.
Nee, aber das wird zumindest wieder sehr gehypt.
Einfach wegen dem Voidfall-Universum. Ich kann mir nur vorstellen, dass Courtroom auch wieder so ein Light-Game, Puzzle-Game ist, wovon es halt echt schon viele gibt. Und da weiß ich nicht, was wird da jetzt so besonders sein? Weil als Jury oder als Anwalt oder als Gruppe von Anwälten da ein Plädoyer zu halten, das steht und fällt einfach mit der Gruppe. Und wenn du, ja, so ein Pärchenabend, wo man sich irgendwie auch gut kennt und da niemand irgendwie die Scheu hat, auch mal für irgendwie ein Plädoyer zu halten, kann das echt gut funktionieren. Aber da kann ich mir echt schon vorstellen, dass es nicht für jeden was wird. Oder auch wenn da sich Leute das zulegen und die spielen das mit den falschen Leuten, dann haben die damit auch wenig Spaß. Ich bin da auch super gespannt, einfach was Mindclash mit einem Gerichtsrätselspiel machen. Und wie da das Spiel auch wirklich ist. Es ist aber tatsächlich bei mir jetzt nicht sofort auf der Must-Have-Liste. Ja. Aber ich bin durchaus gespannt.
Ich weiß schon genau, mit welchem Pärchen wir das spielen. Und deswegen glaube ich, dass genau das, was du gerade sagst, wird halt bei uns funktionieren, da bin ich mir sicher. Also, das ist so eine Gruppe, mit denen haben wir zum Beispiel auch Alice is Missing gespielt und es war einfach ein mega Erlebnis. Und da bin ich mir sicher, dass da sowas wie Scheu und so halt überhaupt gar kein Problem ist und wir da einfach mit total viel Spaß reingehen. Ne? Und ich glaube, wenn du das machst, so ohne Hemmung, einfach Bock hast, da irgendwie so einen Gerichtsfall zu spielen, dann hast du damit, glaube ich, einen guten, also ist meine Hoffnung, ne? Man kann es nicht wissen, aber ich vertraue da mein Clash jetzt einfach mal, dass ich dann da einen guten Abend haben werde. Dreimal mindestens.
Toi. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir deine Verhandlungen, Nils, und weil uns das Urteil noch nicht tief genug runtergezogen hat, würde ich sagen, gehen wir jetzt dahin, wo es noch weiter runtergehen kann, und zwar nach Atlantis. Ich habe noch mitgebracht Era of Atlantis. Das ist ein Spiel von Channing Jones. Der hat schon Galactic Era gemacht und das ist ein Spiel, von dem ich weiß, dass der Daniel da richtig Bock drauf hat, weil der hat das schon gezockt vor ein paar Jahren. Und letztes Jahr war der Channing auch bei uns am Stand, hat ein Interview gegeben, hat sein Spiel vorgestellt. Habe ich mir dann auch ein bisschen angehört und fand das echt interessant. Era of Atlantis ist eigentlich ein Eurogame. Spielt da auch, also jeder übernimmt da irgendwie so einen Geheimbund, der mächtige Nationen unterstützt. Und die Krux in dem Spiel ist, dass man immer zwei Nationen kontrolliert. Aber jede Nation kontrolliert man immer mit einem anderen Spieler zusammen. Das heißt, ich habe eine linke Nation, die ich mit meinem linken Spieler zusammen kontrolliere, und ich habe die rechte Nation, die ich mit meinem rechten Spieler zusammen kontrolliere. Und am Ende des Spiels bekomme ich nur die Siegpunkte von der Nation, die die wenigsten Siegpunkte hat. Und das allein finde ich schon irgendwie super interessant, super genial, die Idee. Und also generell hast du da sonst Area Control und Worker Placement Mechanismen mit drin. Relativ normal. Man kann aber auch nicht nur dann mit seinem Partner zusammen Siegpunkte generieren. Man hat auch geheime Ziele wieder drin, andere Möglichkeiten während des Spiels Siegpunkte zu generieren. Und es lief letztes Jahr auch die Crowdfunding-Kampagne dazu. Und es soll dieses Jahr ausgeliefert werden. Ich hoffe mal, es kommt auch noch zu Spiel raus, dann kann ich es mir da nämlich direkt nochmal erklären lassen und brauche die Regeln nicht lesen. Und habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ne? Es ist jetzt auch, ich muss nochmal gucken, was das Weight ist. 3,6 ist jetzt nicht so gering, aber wo ich dem Channing dazugehört hatte beim Interview, es hörte sich echt machbar an. Ne? Ich glaube, das ist eher so die Komplexität, dass man zwei verschiedene Nationen managen muss und das auch noch in Kooperation mit dem linken und dem rechten Nachbarn. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Auf das Spiel ist auch mal wieder so ein bisschen was Einzigartiges. Zumindest kenne ich das jetzt aus keinem anderen Spiel. Kann sein, dass es welche schon gibt, aber fand ich extrem interessant und freue mich auf jeden Fall riesig drauf, dass das hoffentlich dieses Jahr noch rauskommt. So, habe ich euch runtergezogen mit Atlantis oder könnt ihr noch Luft schnappen?
Deine Überleitung war göttlich.
Danke, danke.
Ich habe noch gar nichts davon gehört. Mich hat das zwischendurch an so einen alten Klassiker erinnert, Britannia, ich weiß nicht, wer den kennt, wo man so die Geschichte von Britannien spielt und da spielt man halt auch mehrere Völker auf einmal, aber jeder selber. Aber man kommt sich selbst quasi teilweise in die Quere bei der Ausbreitung. Das fand ich damals war schon immer so ein total witziges Gefühl. Wenn ich jetzt überlege, dass das natürlich quasi ich mit einem zusammen die Völker steuere und ich weiß, was der so für Ambitionen hat und so, klingt das irgendwie noch ein bisschen lustiger, ehrlich gesagt. Also könnte ein Geheimtipp werden, habe ich das Gefühl, wenn man auf sowas Bock hat.
Ja, vor allem, du führst ja auch so ein bisschen Krieg da drin, ne? Hast so Area-Control-Mechanismen, kannst den Krieg irgendwie auf militärische Weise führen, aber auch politisch, was ich mir dann auch mit den Nachbarn sehr interessant vorstelle, vor allem wenn du Krieg mit einer anderen Person zusammen organisieren musst irgendwie. Da bin ich mal gespannt, wie das gemacht ist, ja.
Das klingt wirklich nach einem sehr witzigen Kniff, dass man da so gemeinsam steuert.
Ich finde die Kombination einfach aus diesem Mechanismus mit Strategiespiel super faszinierend, weil also dass man mit seinem linken und rechten Nachbarn was gemeinsam aufbaut und teilt und dann wird einfach das Schwächere gewertet. Es gibt's schon immer wieder mal, aber meistens sind es leichtere Spiele, weil man sich dann eben so sehr auf den linken und rechten Nachbarn konzentrieren muss. Aber jetzt hast du halt hier auch noch so ein großes Board, wo einfach noch viel passiert und Minis und Holzfiguren mit dabei. Und dann sagst du auch noch Worker Placement. Also das finde ich halt echt eine wilde Kombination. Also mir fällt jetzt einfach nur dieses Teil mit links und rechts, fällt mir zwischen zwei Schlössern ein, wo man dann eben auch verschiedene Räume gebaut hat und dafür gab es halt Punkte und der Schwächere wurde gewertet. Aber jetzt hier einfach noch mit so einem großen Board-State mit dabei, das. Aber wie ist da die Spielzeit? Weißt du da schon irgendwie was? Ich habe jetzt gerade nicht. Da wird jetzt 120 Minuten angegeben, aber ich glaube.
Du kannst Daniel tatsächlich fragen. Der hat es schon gespielt irgendwann mal. Das war zwar damals auch noch ein sehr früher Prototyp, aber wie gesagt, Daniel war super begeistert. Hat er mir letztes Jahr auf der Spielemesse auch von erzählt. Und dann habe ich auch gesagt, da muss ich auf jeden Fall da am Stand sein, wenn der Channing Jones da vorbeikommt und das Spiel erklärt. Und hörte sich extrem interessant an. Also die Kampagne ist jetzt nicht super gut gelaufen, habe ich noch in Erinnerung, aber ja, ich will das Spiel auf jeden Fall haben, muss ich sagen.
Ich könnte mir da auch gut vorstellen, dass der Table Talk dann da einfach auch besonders ist.
Ja, weil man musst du ja.
Ja, ja.
Schon allein.
Ja, aber sonst spielt halt jeder, bei so einem Spiel spielt halt jeder für sich, ne? Und dann weißt du einfach, ich war der Beste, weil ich die besten Ideen hatte. Aber hier kommt halt einfach noch mit dazu, ja, ich habe halt am meisten Bullshit getalkt und noch andere irgendwie mit reingezogen.
Voll meins. Da sehe ich mich voll.
Ja, das denke ich auch, von. Ja.
Ja, hab ich richtig Bock drauf.
Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich die Überleitung mache. Gelingt mir wahrscheinlich nicht. Ja, es ist auch ein Crowdfunding-Projekt gewesen, was ich mir jetzt noch rausgesucht habe. Der Bogen ist relativ lang, aber ganz am Anfang hatten wir ein Haber-Spiel und jetzt habe ich auch tatsächlich ein Haber-Spiel, wo ich auch baff war, dass das bei Haber kommt. Hier wieder ein Crowdfunding-Projekt. Letztes Jahr Nature war ja auch schon mal ein Crowdfunding. Und jetzt kommt The Mix auf Deutsch bei Haber raus. Ein Bartender-Cocktailspiel. Sieht aber echt aus wie so ein leichterer Lacerda mit vielleicht auch Anleihen von Ian O'Toole, so vom Grafikstil und wie schlicht das Ganze ist. Es ist aber von einer Person, zumindest laut BGG, von Guim. Designer und Artist Guim. Ich kann das nur schlecht aussprechen. Und was man hier macht, ja, man erfüllt Aufträge. Es kommen Kunden, die sagen, hey, ich möchte einen Dry Martini haben und dann mischt man sich das. Es gibt eine Auslage mit verschiedenen Zutaten, aus denen man sich dann was holt. Man kann dann auch noch aus dem Shop sich Zutaten dazu holen. Die sammelt dann bei sich auf dem Board. Das Ganze funktioniert über einen Arbeitereinsatzmechanismus. Die schicke ich dann Komischerweise sind die Arbeiterfelder, so wie ich das jetzt gesehen habe, aber auf einem eigenen Playerboard. Aber man macht trotzdem was auf einem gemeinsamen großen Board, wo dann die Aufträge und die Ressourcen alle liegen. Es könnte ein bisschen sein, dass es dann nicht so übersichtlich ist, was gerade die anderen machen, weil man muss dann wirklich auf die anderen Playerboards gucken. Naja, und dann habe ich eben meinen Auftrag. Ich habe alle Zutaten, dafür kriege ich Geld. Ich habe dann noch zusätzliche Würfel, wo ich mir Trinkgeld noch dazu würfeln kann. Und Nils hat vorhin das auch schon erwähnt, da hat es ja nämlich auch schon auf dem Schirm gehabt, da gibt es wohl eine Deluxe-Version, wo so eine kleine Kunststoffröhre ist, da kann man dann die Ressourcen reinschieben und dann sieht es tatsächlich so wie ein kleines Glas aus. Es sind dann aber die Holzscheiben da eben drin in verschiedenen Farben, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus und gerade auch, weil es so ein schlichtes, klares Design hat. Ja, es erinnert vielleicht auch so ein bisschen an ja, so die letzten großen Expertenbrecher wie Galactic Cruise, ne, so Ian Tool, was ich vorhin meinte. Das finde ich echt super interessant. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, weil das eben so ein Auftragserfüllspiel ist, dass halt das quasi das Setting hat, ich bin ein Barkeeper, aber es fühlt sich nicht thematisch an, weil ich... Also welcher Barkeeper braucht 15 Minuten, einen Cocktail irgendwie zu mixen? Ja, oder noch einen Cocktailshaker als Joker-Ressource mit dazu zu holen? Ja, und dann gehe ich vielleicht noch dahin und kaufe noch was im Laden und währenddessen verdursten mir die Kunden. Also ich habe da eher so das Gefühl, so wie Kitchen Rush, ich muss irgendwie nicht, jetzt vielleicht nicht Echtzeit, aber mehr Progress haben und mehr Cocktails machen. Aber das Spiel endet, soweit ich es gesehen habe, sobald alle Spieler gemeinsam 15 Cocktails gemixt haben. Dann spielt man, glaube ich, vielleicht auch so eine Stunde bis zwei. Also das, da bin ich noch so ein bisschen unentschlossen, wie thematisch sich das wirklich anfühlt, nur weil ich jetzt Aufträge mit Ressourcen zusammenmixe, aber so vom Thema, ja, Distilled gab es ja auch schon so ein bisschen mit Whisky oder Bierpioniere, ne, Alkohol in Brettspielen, ja, warum nicht? Und Heroes of Barcadia hat man vorhin schon im Vorgespräch mal angesprochen gehabt. Da ist dann tatsächlich auch Alkohol viel, viel wichtiger beim Brettspielen. Und hier geht es dann einfach nur um das Produzieren, ganz, ganz schlicht. Und wird sicherlich einige zum Haberstand ziehen. Und ich werde mir das mindestens einmal angucken.
Es ist witzig, ich habe, glaube ich, genau die gleiche Angst wie du. Also ich habe das Spiel gesehen, ich habe erst gar nicht gesehen, dass das Haber war, das war mir auch egal. Ich finde es aber auch krass, dass das bei Haber gelandet ist. Ich fand es halt, also erstens das Thema ist so, dass ich das Gefühl habe, okay, unverbraucht, macht mich immer schon an. Material und es sieht mega aus, ne? Da habe ich aber auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil, wenn ich das richtig sehe, die ganzen Bilder, die ich sehe, das ist halt alles aus der Kampagne. Wie dann die Retail-Version aussieht bei Haber, weiß ich nicht, bin ich ein bisschen skeptisch noch. Ne? Also ich meine, das Design wird mehr oder weniger gleich sein, aber ich glaube, hier sind Triple-Layer-Player-Boards und sowas, ne? Ob die dann noch drin sind. Und, keine Ahnung, macht ja auch immer ein bisschen was schon aus bei so einem Spiel, gerade wenn ich da irgendwie viel auf meinem eigenen Board mache. Ich fand auch irgendwie die Designs von den Barkeepern ganz cool und so, ne? Also dass das auch alles eher so, ja, weiß ich nicht, 20er Jahre wahrscheinlich irgendwie angelehnt sein soll, ne? Also, fand ich cool. Ich habe total Angst, dass du genau das, was du gerade sagst, dass das Thema einfach überhaupt nicht zu spüren sein wird. Und ich hatte das letztes Jahr mit Coming of Age, da habe ich mich so drauf gefreut und finde es auch immer noch ein gutes Spiel, aber das Thema kam da null durch, ne? Und das ist eigentlich jetzt wieder so, dass ich das Gefühl habe, ja, klar, ich mache da was und da an der Stelle baue ich mir einen Engine auf und da setze ich meinen Arbeiter hin und dann habe ich halt irgendwann das fertig und dann mache ich den nächsten. Aber fühlt sich das dann wie, ich bin Barkeeper an? Wahrscheinlich nicht. Also ich vermute nicht.
Ja, da sind auch so viele typische Euro-Elemente mit drin. Ich baue mir eine Engine im Playerboard auf. Dann habe ich noch ein Würfelchen, das in so einem 3x3-Feld hin und her rutscht, was, ich glaube, so ein bisschen meine Erfahrung auch widerspiegelt. Dann kriege ich dafür aber Ressourcen. Und mal ganz ehrlich, ich kriege einen Auftrag für einen Cosmopolitan und schicke drei Arbeiter hin. Mhm. Der eine holt die Zitrone, der andere holt nochmal einen Kredit oder so. Es ist, glaube ich, am Schluss echt nur, vielleicht mechanisch ein echt gutes Euro, aber nur eben mit Barkeeper-Setting. Aber ich habe es nicht gespielt, ich kann es nicht sagen. Ja. Ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht haben sie es auch aufgebaut, dass man es mal anspielen kann. Das ist zumindest mal auf meiner Interested-Liste.
Was mich positiv gerade angesprochen hat, muss ich sagen, die Kombination aus dem Rate von der 3,0 und der Spielzeit von 60 bis 90 Minuten lässt wahrscheinlich doch eher so einen schnellen Promilleanstieg erhoffen. Vom optischen her sah es tatsächlich so ein bisschen, ich habe direkt auch an Galactic Cruise gedacht, wo du das gerade erwähnt hattest, muss ich sagen. Aber da ist halt auch so viel an runden Holztoken dabei, dass, wie du und Nils gerade sagtest, ich nicht glaube, dass er thematisch rüberkommen wird. Ne? Auch wenn da jetzt irgendwelche kleinen Reagenzgläser sind, wo du deine Cocktails drin mixen kannst oder so. Ja, aber hoffen lässt auf jeden Fall für mich die Kombination aus Komplexität und Spielzeit. Weil wenn du das wirklich in 60 bis 90 Minuten spielen kannst, plus bei dem Material wahrscheinlich nochmal 30 Minuten Aufbauzeit, dann könnte das ja doch noch abendfüllend sein. Ne? Bin gespannt, aber hatte ich auch nicht auf dem Schirm, aber ich bin bei meiner Preview-Liste noch nicht bei T angekommen, muss ich sagen.
Also hast du auch noch nicht Thessaloniki dir angeguckt?
Ja. Boah, nee, hör mir auf mit dem Schmutz. Ja, interessant auf
Dani,
jeden Fall.
Dani, ist The Mix etwas für dich? Spricht dich das Thema an oder solche Art Spiele?
Ja, also ich finde es, sieht optisch interessant aus. Thema unverbraucht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sich nicht authentisch anfühlt. Es ist nur die Frage, ob es dann stört. Ich glaube, es ist wirklich einfach ausprobieren. Es kann sich ja durchaus nicht authentisch anfühlen und trotzdem Spaß machen und okay sein. Aber es sieht auf jeden Fall ansprechend aus, ja.
Ja, ich glaube, welche Leute spielen Roleplayer und denken, sie haben jetzt wirklich einen Charakter erstellt, ja, und eigentlich nur wirklich Würfel hin und her geschoben oder sagt gerade. Ja. Ne? Also manchmal kann die Mechanik dann auch ziehen, aber es sieht hier rein von den Preview-Videos, die ich mir angeguckt habe, eher so aus, als ist das sehr, haben wir schon mal gesehen. Und ja, Aufträge erfüllen ist halt auch nicht wirklich neu. Ja. Also mal gucken. The Mix kommt bei Haber auf Deutsch. Englischer Publisher war Roos Games. Also da habe ich jetzt auch noch nicht so viele bekannte Spiele gesehen. Und Designer und also Autor und Künstler ist Weem. Ja, wollen wir noch eine kleine Runde mit reinschieben? Schaffen wir bestimmt noch mal eine
ja, gerne.
Ein Quickie.
Sehr einen habe ich noch.
Ja, dann nehme ich auch was Kleines und zwar eine Erweiterung, wie letztes Mal auch zum Schluss. Und zwar die Juwelenfälscher von Splendor Duel. Habe ich auf der Liste entdeckt, ist von Marc-André und Bruno Catala. Von Davide Torcello illustriert, kommt bei den Space Cowboys raus. Und wie gesagt, ist die Erweiterung für die Zwei-Personen-Variante von Splendor. Es gibt jetzt neue Steine und zwar Glaswaren. Die und neue Aktionskarten, die man unter anderem mit diesen dann kaufen kann, die bringen so Effekte rein, wenn man sie ausgibt, wie zum Beispiel, dass man grüne Steine ersetzen kann mit diesen Glaswaren und zwar immer 2 für 1 oder das Handlimit erhöhen darf oder mehr Karten speichern darf und habe das auf Boardgame Arena schon ausprobiert mit meiner Mama, weil wir Splendor Duel eigentlich ganz gerne spielen. Ich muss persönlich sagen, ich finde, es macht es für mich unübersichtlicher. Also ich brauche die Erweiterung nicht. Mir persönlich macht es ohne mehr Spaß, weil ich das Spiel einfach übersichtlicher finde. Es ist ein kleines Spiel. Ich weiß nicht, wie es auf dem Tisch ist. Also wir spielen es halt zugbasiert auf Boardgame Arena. Haben die Erweiterung jetzt noch nicht auf dem Tisch in Echtzeit ausprobiert, ob es dann einfach nochmal ein anderes Spielgefühl gibt und nicht diesen Effekt hat, dass es so unübersichtlich ist. Aber Mama und ich, wir waren uns einig, so, nö, wir nehmen sie bei der nächsten Partie wieder raus. Aber ja, kann trotzdem interessant sein für Leute, die das Spiel mögen. Ich würde es auch auf jeden Fall mal ausprobieren, weil es mich auch einfach interessiert. Ist es so ein Problem, wenn man es einfach online und so zeitversetzt spielt. Aber ja,
bin ich auch mal gespannt bei dem Spiel. Ich hatte letztes Jahr mein erstes Mal mit einem Splendor-Spiel und es war Splendor Duel. Und ich habe es vor dem Urlaub gekauft. Ich habe nach 2-Personen-Spielen gesucht, habe es mitgenommen und ich fand es richtig geniales Spiel. Also vorher war komplett an mir vorbeigegangen, Splendor. Und die Zwei-Personen-Variante haben wir so oft gespielt. Im Urlaub ist ja auch schnell gespielt. Das hast du in 20 Minuten hast du das runtergespielt. Das ist schnell aufgebaut. Ich muss auch sagen, für den Preis ist die Materialqualität auch echt gut. Ne? Diese kleinen Pokerchips, die du da hast. Und ich glaube, das ist auch so ein Spiel, das kannst du uneingeschränkt eigentlich jedem empfehlen. Das ist einfach von den Regeln. Trotzdem so eine gewisse Komplexität bei deinen Entscheidungen, die du immer treffen musst, so welche Edelsteine nehme ich, auf welche Karten gehe ich, welche Ziele verfolge ich, wo ich noch eine Chance drauf habe. Und ja, ich würde das, was du gesagt hast, unterstützen. Ich weiß nicht, ob dem Spiel eine Erweiterung gut tut, weil eigentlich ist es super rund, das Spiel. Ich würde es mir, glaube ich, auch angucken, die Erweiterung, aber ich glaube nicht, dass das Spiel die Erweiterung braucht.
Ja, Splendor Duel habe ich auch vor kurzem zum ersten Mal gespielt. Ich fände es tatsächlich das bessere Splendor. Meine ursprüngliche Version von Splendor habe ich irgendwann auch mal verkauft, weil mir das dann doch zu simpel war. Und Splendor Duel hat halt einfach durch diesen Duellcharakter und das Grid und wie nehme ich da jetzt die Juwelen aus dem Grid raus, ist nicht deutlich komplizierter geworden, aber ist einfach ein schönes Puzzle, das man zu zweit so runterspielt. Aber ich habe es nur einmal gespielt und kann es dann auch unterschreiben, dass man da vielleicht nicht unbedingt die Erweiterung braucht, wenn es von vornherein ein rundes Spiel ist.
Ich kenne nur die Marvel-Variante des normalen Splendor. Ich habe hier keinen, der das mit mir spielt, außer meine Tochter, und die hat gerade wieder keinen Bock drauf. Ich finde bei Splendor eigentlich war das so ein cooles Spiel, weil das ist eigentlich so richtig, das ist ja eigentlich Engine-Building. Das fand ich so witzig, als so ein Engine-Builder halt, ne? So ein simpel einfach sich die passenden Farben zu suchen und daraus dann halt. Und bei BGA habe ich es ein paar Mal gespielt, aber witzigerweise nie die Duell-Variante, weil ich fand, dass das normale Splendor zu zweit schon so gut funktioniert hat. Vielleicht muss ich der Duell-Variante doch mal eine Chance geben.
Probier's mal aus. Also ich finde das wirklich zu zweit um Längen besser.
Ja.
Okay.
Ja.
Ja, mein Spiel, was ich noch mitgebracht habe, ich mache einfach mal weiter, ich hoffe, das ist okay. Spreche ich gerade hier falsch aus und es ist keine Erweiterung. Ich probiere es aber mal. Und zwar heißt es Chivalry. Chivalry. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Ich habe lange überlegt, wie ich es auf Deutsch übersetzen würde. Und ich vermute, dass es sowas ist wie Tugendhaftigkeit oder Ritterlichkeit oder so. Denn es geht wirklich um die Artus-Ritter. Also wir sind in der Artus-Saga. Und das Spiel hat mich deswegen gekriegt, also aus zwei Gründen. Erstens, das Cover finde ich mega. Das ist in so einem, sieht so aus wie so Buntglas, so richtig dieser alte Stil, wenn dann die Ritter abgebildet werden in so Buntglasfenstern oder sowas, damit verbinde ich das irgendwie. Und das scheint so, also es gibt bisher zwei Fotos drin, das scheint so, dass das ganze Spiel, also auch die Karten und so, alle in diesem Stil aufgebaut sind, gefällt mir total gut. Und das zweite ist, es ist ein David-Tozzi-Spiel. Und der kriegt mich ja normalerweise relativ oft mit seinen Spielen. Nicht ausnahmslos, musste ich inzwischen leider auch mal feststellen. Aber die meisten davon, also eigentlich alle Spiele, die ich bisher gespielt habe, von ihm funktionieren. Bis hin zu Kitchen Rush. Und Kitchen Rush fand ich zum Beispiel auch total gut. Aber die Brecher von ihm sind sowieso immer geil. Und da bin ich mal gespannt, ob das auch dazu gehören wird. Es gibt leider noch relativ wenig Informationen, was ich so gefunden habe. Was ich aber schon weiß, ist, dass man mehr oder weniger mit seinem Ritter wohl durch die Gegend geht und dann halt, ich nenne es mal tugendhafte Taten auch begehen will, um halt wahrscheinlich wieder Siegpunkte zu sammeln und dann halt irgendwie der beste Ritter zu werden und an König Artus Tafelrunde zu kommen oder so, keine Ahnung, das erfinde ich jetzt gerade, da bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich nochmal nachlesen. Was ich aber cool fand, war, man hat so ein Rittergefolge und das ist im Prinzip ein Back. Also wir machen nicht nur Rondell, vermute ich, oder irgendwie Worker Movement oder sowas, sondern wir haben auch ein Backbuilding dabei und das finde ich eigentlich eh ganz gut. Also kriegt mich immer, macht mich auf jeden Fall immer neugierig, weil das so eine Mechanik ist, die ich einfach gerne mag, aus dem Beutel ziehen. Und da ziehen wir dann das Gefolge raus und müssen dann halt mit dem arbeiten, was wir dann da irgendwie machen. Klingt für mich total spannend. Und einen habe ich noch und der hat mich vollkommen überzeugt, dass ich das Spiel eigentlich brauche. Also es ist auch schon wieder so, dass ich, bestelle ich es jetzt schon vor, ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht, wer von euch Ritter der Kokosnuss mag oder kennt. Aber er hat irgendwo in einem Forumspost gegeben, dass er lügen würde, wenn er nicht zugeben würde, dass er auch von Ritter der Kokosnuss inspiriert wurde bei der Erschaffung des Spiels. Und da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, was es da dann so in das Spiel reingefunden hat. Passt eigentlich natürlich vielleicht nicht ganz so in die Ernsthaftigkeit der Ritterlichkeit und so weiter, aber wenn das humorvoll irgendwie mit eingebaut ist, nehme ich es auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr gespannt.
Wahrscheinlich muss man am Schluss dann beantworten, was die Lieblingsfarbe ist. Und am Schluss einigt man sich auf ein Unentschieden. Ja, also ich bin da auch gespannt, genauso wie du. Ich bin mir aber nicht sicher, gibt es das tatsächlich schon? Also du meintest, man kann sich's vorbestellen.
Nee, aber ich habe es noch nicht mal in der Vorbestellung gesehen. Wie gesagt, es gibt bisher diese beiden Bilder.
Ich habe es nur als Demo gesehen.
Also irgendwo hat einer auch was zur Demo geschrieben und der hat relativ positiv geschrieben. Ich krieg nur nicht, also es war sehr ausführlich, ich krieg das nicht mehr alles zusammen. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich das gelesen habe und ich habe es leider nicht mehr geschafft, das so heute nochmal durchzulesen. Aber es klang schon so, als wäre das mechanisch ziemlich lustig und auch eher tight und so, also eher zum Denken. Der David Turci, dann wo fragen die alle, ja, wie wird's und so, ne? Und David Turci sagt dann, ja, er versteht nicht, wie ein Necrony eine 4 sein kann, zum Beispiel. Er hätte es so auf 3,5 gewertet oder so in Necrony und da setzt er das hier auch an. Ne? Also geschrieben, er schätzt so 3,4 und wahrscheinlich macht BGG dann eine 4 draus oder sowas. Also stelle ich es mir auch schon so vor, dass es was zum Denken wird. Ne? Also ein bisschen enger wird als so T-Buy zum Beispiel letztes Jahr. Wahrscheinlich nicht auf dem Level von Captain's Chair oder so oder Erweiterungen bei Necrony.
Ja, also in der Preview-Liste sieht man auf jeden Fall Release-Date ist Oktober 2026 angegeben, aber nur Availability-Demo. Also mal gucken. Ist vielleicht so ein 50-50-Titel, ne? Mal schauen, ob es rechtzeitig kommt. Ich habe in den Forenbeiträgen gelesen, dass relativ viele, gerade jetzt in der Verbindung mit DLP-Games, einfach denken, das ist so eine Art neues Orleans-Backbuilder und ich ziehe da halt auch wieder mein Gefolge raus. Und macht dann Aktionen, aber lassen wir uns mal überraschen, was es wird.
Da hat er ja auch drauf geantwortet und er hat gesagt, ja, na klar, es ist Backbuilding dabei, aber ne, also ob das dann bedeutet, das ist jetzt Orléans, dann kannst du es auch mit anderen, ne? Also er hat nicht Quacksalber geschrieben, aber willst du es dann mit Quacksalber vergleichen, nur weil einmal die gleiche Mechanik dabei ist, so ungefähr. Ne?
Genau.
Also ich glaube schon, dass sich das unterscheiden wird stark.
Ja, da würde ich mal sagen, gehen wir von den Rittern der Tafelrunde zu einer ähnlich mächtigen Streitkraft. Und zwar habe ich euch Marienkäfer mitgebracht. Das Spiel heißt Lady Bird. Und in Lady Bird, ja, ich habe gerade nochmal kurz geguckt, thematisch geht es darum, dass wir in den Garten unserer Kindheit zurückkommen, wo wir früher immer, also war der Garten unserer Großmutter, wo wir früher immer viel gespielt haben, Erinnerungen gesammelt haben und kommen jetzt im Erwachsenenalter irgendwie zurück. Und da ist irgendwie alles so ein bisschen verwildert, alles verlaust etc. Und dann kommen aber irgendwann Marienkäfer. Also ja, das ist so ganz grob das Thema. Ist jetzt auch so, glaube ich, so kein typisches Thema für mich. Aber warum hat es mich angesprochen? Erstmal das Cover fand ich ganz nett. Und es war relativ gut bewertet. Es sind zwar erst 32 Ratings, aber mit einer 8,9 relativ gut. Und viele der Ratings sind jetzt nicht einfach nur ein Rating mit Zahlen, sondern da haben auch viele was zugeschrieben, die es angeblich schon gespielt haben. Ja, Lady Bird ist ein Tableaubilder, wo wir vor uns Marienkäferkarten ausspielen, in verschiedenen Rassen hier, rote, gelbe, ich weiß gar nicht, was es alles für Marienkäfer gibt. Ich kenne eigentlich nur rote und gelbe. Auf jeden Fall gibt es da noch verschiedene andere. Und wir versuchen für jede Marienkäferart einen Lebenszyklus zu vollenden. Das heißt, wir brauchen Marienkäferkarten mit dem Zyklus Eier, Larve, Puppe und Käfer und können dann daraus halt besondere Punkte generieren. Wir haben in der Mitte eine gemeinsame Auslage in so einem 3x3 Raster. Immer wenn wir eine Karte ausspielen, sagt uns diese Karte, die wir ausspielen, was für eine weitere Karte wir uns aus diesem Raster nähen dürfen. Also ich spiele zum Beispiel eine Marienkäferkarte aus, die den Lebenszyklus oder den Lebenszyklus Ei hat, dann darf ich mir danach, weil das der nächste Zyklusschritt ist, eine Karte mit Larvenstadium aus dieser Auslage nehmen. Genau, es gibt verschiedene Farben und ich kann noch Bonuskarten bekommen, immer wenn ich zum Beispiel pro Farbe oder pro Marienkäferart so einen Zyklus in meiner Auslage habe, darf ich mir so eine, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber so eine Zykluskarte nehmen, die dann die Marienkäferart in der Farbe nochmal ja, höher werten am Ende des Spiels. Es gibt noch so Kindheitserinnerungstokens, ganz süß gemacht, das sind so Herzchen, die geben am Ende noch zusätzliche Siegpunkte. Und ja, wir spielen über 5 Runden. Jede Runde hat eine ansteigende Anzahl von Spielzügen. In der ersten Runde haben wir nur einen Spielzug und in der 5. Runde dann halt 5 Spielzüge, sodass wir auf 15 Spielzüge kommen, in der wir halt unser Tableau ausbauen und ja, versuchen, ganz viele süße kleine Marienkäfer auf unserem Tableau zu sammeln und irgendwie am besten zu werten, die meisten Punkte zu bekommen. Es gibt dann nachher noch, gibt's noch irgendwie Blattläuse, dann gibt es noch Gartenkarten, so, wo wir noch mehr Punkte bekommen können am Ende des Spiels. Sie bringen dann noch Blattläuse mit. Blattläuse geben auch noch extra Punkte, weil Marienkäfer Blattläuse mögen. Ja, also las ich nach einem relativ straightforwarden Tableaubilder. Schnell gespielt. Ich gucke gerade nochmal. Oh, es steht 30 bis 90 Minuten. Okay. Relativ schnell gespielt. Genau, mal gucken. Also 90 Minuten wäre, glaube ich, tatsächlich zu viel für das Spiel. Wenn das wirklich so in 30 bis 45 Minuten gespielt ist, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Man kann es, glaube ich, auch vorbestellen. Kostet, glaube ich, 30, 35 Euro. Kann es dann auf der Messe abholen. Genau, ist auch also sprachneutral mit dänischen, deutschen und ich glaube englischen Regeln dabei. Ja, fand ich irgendwie interessant. Ne? Weight von 2,5 soll wohl einfache Regeln sein, aber viele Kombinationsmöglichkeiten. Ja, was sagt ihr? Habt ihr Bock auf Marienkäfer?
Nein.
Gut, dann Tobi, du bist dran.
Auch nicht. Naja, also er erinnert mich so vom Aufbau der Karten, der Form der Karten so ein bisschen an Faraway, obwohl das mechanisch wahrscheinlich komplett anders ist. Aber ich bin etwas überrascht, dass du jetzt mit so einem Titel hier hinterherkommst. Das müsste ich wirklich spielen. Da renne ich garantiert nicht zum Stand hin. Und ja, vielleicht bin ich am Ende der Messe, muss ich von eines Besseren belehrt werden, dass das Spiel dann doch großartig ist. Weil so rein thematisch, ja.
Hast Tobi Marienkäfer eigentlich?
Immerhin, ich kannte noch die schwarzen Marienkäfer mit weißen Punkten, ja. Glaube ich. Ja.
Ja, wie gesagt, thematisch irgendwie auch untypisch für mich, aber ich dachte so, wieder so ein Thema, was eine breite Masse anspricht, ne? Gerade wenn du vielleicht mal deine Frau, ja, deine Frau fragst, ne, hier, willst du was spielen, was ist denn das? Ja, mit Marienkäfern. Oh.
Oh, wie süß.
Marienkäfer.
Dani ist auch nicht so wirklich begeistert.
Ich glaube, mich persönlich würde es jetzt nicht so ansprechen, aber ich habe direkt an meine Mama gedacht, weil es halt so um Garten, sie liebt Gartenarbeit, sie ist total der Naturmensch und es stand cozy in der Beschreibung, habe ich gerade gesehen. Das ist auch immer entspannt, gemütlich und so. Ich glaube, den Tipp muss ich mal weiterleiten an Mama.
Und wahrscheinlich zu wenig Alpakas, ne?
Ja.
Das ist oft das Problem.
Aber Marienkäfer sind schon auch süß.
Die Alpakas des Gartens oder des kleinen Mannes.
Okay, also ich glaube, da kriege ich jetzt keine schöne Überleitung hin. Ich mache einfach noch mit meinem letzten Pick für heute weiter. Und zwar ist es ein Titel von Salt and Pepper Games. Und es ist tatsächlich auch wieder ein, in Anführungszeichen, historisches Thema aus den 1960ern. Kommt das nämlich her. Hier geht's um The Glasgow Train Robbery. Der große Postzugraub in Großbritannien. Und da, ja, das war irgendwie so eine Bande, die haben dann 2, irgendwas Millionen Pfund geklaut. Das wären heute, glaube ich, so um die 50 Millionen Pfund wert gewesen. Und wurden, so habe ich mir die Geschichte dann auch nochmal genauer angeschaut über einen Wikipedia-Eintrag, unter anderem darüber geschnappt, dass in deren Hideout ein Monopoly-Brett lag. Und irgendjemand hat angeblich da auch mit dem geraubten Geld quasi da Monopoly gespielt und auf dem Monopoly-Brett waren die Fingerabdrücke und da konnten sie dann auch mit überführt werden. Und dieses kleine Monopoly-Brett ist auch Teil dieses Spiels. Hier in The Glasgow Train Robbery geht's darum, man spielt es zu zweit. Einer ist der Koordinator der Heist-Gruppe, der andere ist der Operator. Und man versucht, ja, diesen Heist durchzuführen. Es gibt so eine Art Sidetrack, also der Zug fährt entlang der Gleise und jede Aktion, die ich spiele über Aktionskarten, verbraucht immer eine gewisse Art von Zeit, dann fährt der Zug immer weiter und dann gibt es so, ja, typisch Pandemie immer irgendwelche Karten, wie heißen die denn jetzt hier nochmal bei Glasgow Train Robbery? Also irgendwelche Situationen, vielleicht ein umgestürzter Baum, da muss ich irgendwas aus dem Weg räumen, da brauche ich entsprechende Ressourcen dann für diese zusätzliche Karte und man muss hier miteinander kommunizieren. Es läuft aber mit eingeschränkter Kommunikation. Manche Aktionskarten erlauben mir dann vielleicht 2 Keywords zu sagen. Dann sage ich Batterie, See. Und dann weiß der andere, okay, ich muss irgendwie schauen, dass ich da die Ressourcen vielleicht dahin bringe oder da lasse. Dann steuert man auch verschiedene Personen aus dem Hideout oder innerhalb des Hideouts auf Aktionsfelder. Oder man kann die auch nach draußen steuern, weil vielleicht eine gewisse Person zum gewissen Zeitpunkt an einer Stelle sein muss. Also ich muss ehrlicherweise sagen, so rein von den Videos, die ich mir da jetzt angeguckt habe, wirkt das dann schon sehr vielschichtig von den verschiedenen Aktionen und Aktionsmöglichkeiten für 1-2 Personen im Spiel. Es ist im Moment, es gibt nicht wirklich viele Ratings, aber mit 8,2 angegeben als Wertung, hat ein Weight aber von 2,83. Also ich bin da noch guter Dinge, dass das nicht allzu verschachtelt wird, gerade weil man eben nur so eingeschränkte Kommunikation hat. Ja, weil dann gibt es auch diese Karten, die Personenkarten, die dann nur irgendwie einer von beiden haben kann, dann werden die auch nochmal umgedreht, Multi-Use-Karten. Da passiert tatsächlich schon relativ viel auf einem relativ kleinen Board. Aber es sieht vom Artwork echt unique aus, wie so ein Comicbuch für so ein, ich habe gelesen, einige der Räuber von der damaligen Bande, die haben auch Bücher geschrieben und da gab es auch etliche Filme dazu. Also es ist gerade im englischsprachigen Raum, glaube ich, nochmal bekannter als bei uns hier. Aber ich finde das so vom Thema so interessant und Salt and Pepper Games, die haben ja in der Vergangenheit auch schon immer wieder thematische, historisch inspirierte Spiele rausgebracht und das ist mal so ein Thema, das finde ich wieder unverbraucht, es ist unique und halt mit dieser Anekdote, dass da tatsächlich auch ein Monopoly-Brettspiel als Token mit dabei ist und das auch sinnvoll mit integriert ist. Wenn du dich zu lange mit Monopoly dann da beschäftigst, sammelst du Fingerprints und wenn du zu viele Fingerprints gesammelt hast, dann verlierst du nämlich auch das Spiel. Ich bin da schon irgendwie zumindest interessiert, mir das nochmal genauer anzugucken. Habt ihr davon schon gehört?
Ich bin auch schon drüber gestolpert, weil nämlich, also was uns zu Hause immer noch so ein bisschen fehlt, ist so ein kurzes Zweispieler-kooperatives Spiel. Also wir haben so dicke Brecher halt kooperativ, aber alles, was in letzter Zeit so kooperativ in Zweispieler kam, Sky Team, Take Time und so, das war alles nichts für uns. So dass ich deswegen wieder sehr, sehr neugierig war, sage ich mal, ne, weil das eventuell eine Lücke füllt bei uns, die wir noch offen haben halt. Deswegen, ich bin gespannt, also wirklich auch gespannt. Ich bin halt noch ein bisschen skeptisch, ob diese 30 bis 45 Minuten dann auch wirklich stimmen oder ob das dann auch so ist, dass das halt dann doch wieder länger dauert und dann, weil das Rating ist eben bei 2,8, ne, das weiß ich noch nicht so genau, ob es dann wirklich in 45 Minuten machbar ist oder in 30 sogar. Oder ob es nicht zu lange dauern wird und dann passt es wieder nicht ganz in die Lücke, die wir füllen.
Ja, ich gehe davon aus, es wird am Anfang bestimmt eine Stunde dauern. Und dann kann man es vielleicht auch schneller spielen. Irgendwie, ich habe so ein bisschen Vibes an, es erinnert mich an so Watergate, obwohl es nicht kooperativ war.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Aber es so von der Spiellänge und Komplexität her würde ich so in diese Richtung einsortieren.
Ja, ich habe es auch auf jeden Fall auf meiner Liste. Einmal wegen dem Cover hat mich direkt angezogen, so ein bisschen, obwohl es irgendwie auch nichts Besonderes ist, aber gerade so der Einsatz von wenig Farben, eigentlich nur 2 Farben drauf, blau, rot in verschiedenen Kontrasten und halt auch, weil es ein kooperatives Zwei-Personen-Spiel ist, ne? Ähnlich wie bei Nils, sowas wie Sky Team hat mich gar nicht abgeholt, fand ich übelst langweilig. Und wenn du dann halt auch mal Spieler hast, wo du thematisch mal auf der bösen Seite, sag ich mal, sitzen kannst, finde ich das dann direkt schon wieder interessant und dann halt auch noch kooperativ. werde ich mir auf jeden Fall anschauen auf der Messe. Aber ist jetzt kein No-Brainer, gucke ich mir auf jeden Fall an und schaue mal, ob das was für zu Hause sein könnte. Ne? Optisch sieht es auch ganz gut aus. Vom Spielmaterial hat so ein Tim und Strumpi Comic-Look, finde ich irgendwie so ein bisschen. Ja, und bin ich echt gespannt. Weißt du, was das kosten soll?
Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich würde jetzt mal so sagen, um die 35, 40 Euro wird es bestimmt kosten, ja.
Ja, das wäre voll in Ordnung auf jeden Fall, ja. Sieht.
In der Liste hier steht 40.
Ja, das würde ich sagen, passt auch noch. Ne? Schöne Holzkomponenten dabei, bedruckte Holzmiepel. Kann man, glaube ich, nicht meckern. Bin ich gespannt drauf, ja. Und der blaue Typ sieht aus wie Superman, muss ich sagen.
Ja, schön. Ja, dann haben wir ja in dieser Folge wieder 12 Spiele einmal kurz besprochen. Und es war mir wieder eine Freude. Wir haben wieder sehr, sehr unterschiedliche Spiele gehabt. Von sehr kurzen Spielen bis großen Expertenspielen. Ich bin mal gespannt. Wir planen ja noch mindestens eine weitere Folge, wie es dann da ausschaut. Stefan, ich danke dir, dass du auch nochmal hier Lust und Zeit hattest, mit uns darüber zu quatschen.
Wollen wir gleich fürs nächste Mal auch verpflichten?
Pass auf, sonst wird es ein Hattrick, ja?
Wenn ihr keinen anderen findet.
Ja, also er hat sich da gleich schon uns wieder angebietet. Wir haben es auf Tonband.
Die Sau, ey.
Okay, also ich bedanke mich bei euch dreien. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Lasst uns gerne wissen, ob ein paar Titel dabei waren, die euch interessiert haben. Vielleicht habt ihr ja auch noch Geheimtipps, die wir auf dem Schirm haben sollten. Da freuen wir uns auch über Kommentare dazu. Und dann freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Voraussichtlich auch wieder über einige Messeneuheiten 2026 Essen Spiel. Bis dahin, bleibt verspielt und bis bald.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du unseren Podcast gehört hast. Hinterlasse doch bitte eine positive Bewertung oder einen kleinen Kommentar. Auf unserer Homepage www.brettspiel-news.de findest du aktuelle News rund ums Thema Brettspiel. Du kannst uns ebenfalls auf Instagram oder Facebook folgen. Und wenn du mit uns plaudern möchtest, dann melde dich auf unseren Discord-Server oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@brettspiel-news.de.
Er hat die Aufnahme noch nicht gestoppt, der möchte noch Outtakes sammeln. Du Hund, Tobi. Das ist eine miese Heuchelei.
Ich möchte einen Tobi-Outtake.
Tobi hasst Marienkäfer, habe ich rausgehört.
Ja, wenn du Kinder hast und so, die bringen ja alles Mögliche nach Hause.
Freunde. Jeder mag Dinosaurier. Ich wollte früher mal Archäologe werden, hier so ein Dino-Archäologe, nicht so ein blöder, ich so Römer-Sachen-Archäologe, aber ich war da anscheinend zu blöd für.
Oh, nicht schon wieder ein Römerhelm.